Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge 1912, der SVMappen Podcast. Heute wieder mit Lutz an meiner Seite. Moin Lutz.
Moin Lukas.
Sogar an meiner Seite, das ist tatsächlich neu, ja. Letzte Folge noch davon ausgegangen, dass du kein Spiel im Stadion sehen kannst.
Ja, jetzt habe ich drei gesehen. Jetzt
hast du drei gesehen. Und ja, über diese drei Spiele reden wir auch. Also wir reden über Weiche Flensburg, über Atlas Delmenhorst und über den FC St. Pauli. War in der Folge erste Männer, zweite Männer und zweite Frauen. Die ersten Frauen hatten spielfrei, ist glaube ich Länderspielpause. Und haben die Pause gemacht, aber dann konnte man sich ja dann auch ein Spiel der zweiten genehmigen. Der zweiten, also die zweite der Frauen. Und fast durchweg gute Ergebnisse. Also es ging gut los und hat stark nachgelassen, sagen wir so. Zumindest ergebnistechnisch. Spielerisch vielleicht auch ein bisschen, aber da reden wir dann drüber. Aber wir fangen natürlich wie immer an mit unseren ersten Männern gegen Weiche Flensburg. Und das war ein Standardergebnis, wie immer. Also wir gewinnen ja denn jetzt neuerdings, oder was heißt neuerdings, aber seit dieser Saison irgendwie immer 3-2 die Spiele. Und auch egal, wie gut oder schlecht man spielt, es ist auf jeden Fall immer knapp. Das ist
Zittern angesagt am Ende, genau.
Das gehört immer dazu, deswegen. Also aufstellungstechnisch hat sich nicht so viel getan, aber wir haben wieder das lustige Luca Prasse-Raten. Wo hat der Kicker Luca Prasse jetzt mal wieder eingesetzt? Und jetzt war er auf der 10er-Position. Also man nähert sich so langsam der richtigen Position so ein bisschen an, sieht auch ein bisschen komisch aus. Also der Kicker sagt, wir haben ein 3-1-3-3 gespielt, also mit einem Sechser und ja, eine Dreierkette hinter der offensiven Dreierkette. Ich würde sagen, wir haben wieder 3-5-2 gespielt, wie immer.
Ja, 3-5-2, 5er-Kette, Dreierkette, genau.
Genau, Dreierkette, zwei Schienenläufer, ein Sechser, das würde ich auch sagen, dann davor zwei Offensive und halt, Chep und Jansen im Sturm, wie es sich immer so, wie es sich etabliert hat quasi. Ja, Jonathan Wensing jetzt in der Startelf gewesen, ich glaube beim letzten Spiel ist er nur eingewechselt worden. Gegen Spelle oder hat er da auch gespielt? Check es separat mal eben. Vielleicht war es auch genau die gleiche Ausstellung wie sonst. Wensing hat gespielt. Spit hat gespielt. Genau, Haritonov ist für Spit reingekommen. Wensing hat er auch gespielt, richtig. Ja, aber man muss sagen, ja, wie soll man es beschreiben? Also, es war ein recht gutes Spiel von beiden Mannschaften eigentlich. Ja,
also, es war ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Also, ein
gutes Regionalliga-Niveau.
Regionalliga-Niveau, würde ich auch sagen, genau. Also, es war ein.
Also Heimmacht SV Meppen ist
hochklassiges Spiel eigentlich, was für Regionalliga-Verhältnisse auf jeden Fall. Also, genau.
Heimmacht SV Meppen ist auf Auswärtsmacht Weiche Flensburg getroffen. Also Weiche zu Hause noch ohne Sieg, da drei Unentschieden und sonst alles verloren und auswärts dafür irgendwie auf Platz 4 gewesen.
Ohne
Niederlage vor dem Spiel, genau. Also da wusste man schon und man konnte sich auf ein interessantes Spiel einstellen, ist ja immer so eine Sache, aber wenn du dann sagst, hier Heimmacht gegen Auswärtsmacht, kann natürlich auch ein langweiliges 0-0 werden dann im Endeffekt. Ist ja immer so. Spitzenspiel war es dann in dem Sinne ja eigentlich auch nicht, weil dafür steht der SC Weiche zu schlecht in der Tabelle. Die sind ja mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet und ja, die Heimschwäche macht aktuell einen Strich durch die Rechnung. Man ist aktuell auf einem. Ja, ist das Relegationsplatz? Also ich gucke mir nebenbei jetzt die Kicker-Tabelle an. Also da sind zwei Absteiger. Dann steht der Emsbütteler TV mit Platz 16 auf irgendeinem Relegationsplatz. Und dann ist nochmal zwei Mannschaften zwischen dem.
Wahrscheinlich hängt es davon, wie viel Drittligisten absteigen.
Ja, irgendwie. Also der Kicker ist dann so nett und blendet irgendwelche Linien ein, erklärt sie dann aber nicht und steht dann nur drunter, dass das Spiel von Phoenix Lübeck für St. Pauli gewertet wurde. Ist halt ein bisschen strange, also wir gehen jetzt mal von eigentlich drei, ich hatte jetzt in der Regel von 30 ihren Absteigern ausgegangen und dann noch eine Relegation, aber wie diese Relegation aussieht, weiß wahrscheinlich der NFV auch noch nicht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war letzte Saison auch noch viel Unsicherheit, wer jetzt gegen wen spielen muss, ob jetzt die Oberligisten unter sich spielen müssen, ob ein Regionalligist gegen den Oberligisten muss oder wie auch immer. Wird wahrscheinlich noch geklärt. Aber wenn man sich jetzt die Heimtabelle und die Auswärtstabelle anguckt, da ist der SV Meppen auf Platz 2, punktgleich mit Hannover 96-2. Hannover 96-2 allerdings mit einem Spiel weniger. Die sind noch mit weißer Weste zu Hause, 6 Siege. Ja, war mir auch gar nicht so bewusst. Und wir halt 6 Siege und eine Niederlage. Und der SC Weiche ist auswärts immer noch auf Platz 4. 3 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage jetzt. Und Weiche ist auswärts. Mit einem Spiel weniger, genau. Die können auch noch ein bisschen hochrücken. Aber Weiche jetzt auf Tabellenplatz 17 in der Auswärtstabelle. Also
ja, aber wie du schon sagst, Weiche auf jeden Fall unterhalb ihrer Möglichkeiten oder unterhalb ihrer Ambitionen, aber ich glaube auch unterhalb ihrer Möglichkeiten, zumindest wenn man das Spiel jetzt als Maßstab nehmen kann, haben sie auf jeden Fall besser gespielt als der Tabellenplatz jetzt das vermuten lässt. Also es war so ein bisschen das Spiel, was man bei den Namen erwarten konnte, sage ich jetzt mal. Also ich habe von Weiche, ohne zu wissen, dass die jetzt tatsächlich so schlecht sind, gleich wusste, dass die auswärts halt noch ungeschlagen sind und dass sie zu Hause ein bisschen schlechter spielen, was die Ergebnisse angeht. Aber gut, dass es jetzt so schlecht war, war mir nicht bewusst. Aber auf jeden Fall, war es auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Regionalligaspiel. Von daher, im Stadion hat man sich bis auf halt, so ich sag mal, nach dem 0-1, wo man so ein bisschen Sorge hatte, dass es vielleicht schwierig sein könnte, als, wie gesagt, als Auswärtsmacht, sozusagen so ein bisschen vielleicht die Zähne ausbeißen könnten. Aber eigentlich war es, wie gesagt, durchweg ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Wir sind dann ja auch mit etwas Unterstützung direkt, haben wir den Ausgleich geschafft.
Aber warte mal, bevor du ins Spiel gehst, also ist ja so Weiche Flensburg oder was dafür spricht halt oder warum läuft es aus jetzt besser als Heim? Das ist halt immer so Sache. Ich meine, Heim haben die, glaube ich, auch schon mit Ottensen, glaube ich, am ersten Spieltag schon 5-0 verloren. Glaube ich, auch so ein Ding, was dann halt, wo man dann mal verlieren kann. Und ich glaube auch, dass die haben nämlich einen Spieltag, ist so witzig, die haben zu Hause dann 5-0 verloren. Ich glaube, es war gegen Kiel 2, ja auch oben dabei. Und das nächste Spiel haben sie auswärts dann 5-0 gewonnen. Also vielleicht haben die jetzt auch erstmal die Brocken in der Hinrunde zu Hause gekriegt. Das könnte vielleicht auch ein Grund sein. Und vielleicht ist halt auch dieses Spiel, was sie auswärts spielen, dass sie sich mehr auf dieses Umschaltspiel, was sie jetzt auch gegen uns gemacht haben, vielleicht ist das eher was, worauf die sich oder was denen dann besser liegt, was denen dann auswärts vielleicht einfacher fällt als zu Hause. Das sind halt so die Sachen, da kann man jetzt viel spekulieren.
Ja gut, aber ich meine, die Tabelle in dem Sinne lügt ja dann nicht. Also ob jetzt die Brocken waren, ich meine, wir haben jetzt schon einen guten Teil der Halbserie gespielt.
Ja, 14. Spieltag, genau.
Ja, das Weiche, egal was, wie jetzt die Konstellationen waren, dass sie unter ihren Erwartungen spielen, kann man schon festhalten.
Genau,
aber das war ja gar nicht. Auch, dass sie das nicht gezeigt haben, sage ich jetzt mal, dass sie ins untere Drittel gehören. Mhm. Das steht jetzt, würde ich auch erstmal als Fakt darstellen. Also die haben ein sehr, sehr ansehnliches Spiel gezeigt, würde ich sagen. Deswegen.
Ja, das Witzige ist, also auswärts gegen den Ernstbüttler TV 5-0 gewonnen, dann zu Hause gegen FC St. Pauli 5-0 verloren und dann in Lohne nochmal 3-0 gewonnen. Also das ist, und dann in Lübeck natürlich auch 5-0 verloren. Aber in Lübeck zu verlieren, zu Hause 5-0 gegen Lübeck zu verlieren, das gehört ja auch zum guten Ton, dass man da verliert. Ja klar, Weiche wollte aussteigen vor der Saison, das wurde, glaube ich, auch so klar kommuniziert. Oder dass man vielleicht Meister werden will, aufsteigen, ist ja immer so eine Sache, aber man wollte schon um die Relegation mitspielen und das ist gehörig in die Hose gegangen bisher. Deswegen muss man schon von einer Enttäuschung reden bei Weiche. Das ist auch ein bisschen komisch, wenn der Torwart Heim heißt, dann sollte man eigentlich zu Hause doch besser spielen, denke ich jetzt so. Aber gut, vielleicht sollen sie mal versuchen, den Torwart auswärts einzuwechseln.
Zu Hause, für Heimspiele.
Genau, ja. Gut, nee, aber genau, dann kommen wir zum Spiel. Es ging man muss wirklich sagen, dass dieses Spiel über 90 Minuten lang kaum eine Phase hatte, wo es mal nicht so gut war oder nicht so gut aussah. Es ist eigentlich immer was passiert. Wir haben es halt mehr versucht, über Ballbesitzphasen dann zu machen, aber später dann auch über Umschaltmomente, über Flügelspiele und so weiter. Und in der ersten Minute hatten wir, glaube ich, auch schon eine gute Chance zur Führung. Und man hat man schon gemerkt, es geht hier, also offener Schlagabtausch ist vielleicht ein passendes Wort. Ich fand schon, dass es viel hin und her ging. Also auch das 1-0, was dann, also das ist ja jetzt in der 30. Minute gefallen, durch einen guten Angriff von Weiche. Das war auch eine Flanke, die. Nee, oder war es nach Standard?
Ein Standard war es nicht, aber es war ein Ball, der, ich glaube, es war so eine Art Einzelleistung, ja. wo er ins Dribbling halt geht, den Abpraller wiederkriegt. Dann sein Abschluss geblockt wird, der dann nach außen in den Strafraum geht, der dann, weiß man nicht genau, ob er draufziehen wollte oder flanken wollte. Tendenziell würde ich eher sagen, er wollte ins lange Eck schießen. Trifft den Ball auf jeden Fall so, dass ja, ich sag mal, auf Höhe des, der 5-Meter-Raumlinie halt ein Mitspieler von ihm den Ball einschieben kann. Und ja, das war gut gespielt, war natürlich auch, ich sag
bisschen
mal, mit Glück
so
dabei, dass man zweimal quasi den Abpraller so kriegt. Aber gut, haben sie auf jeden Fall souverän dann ausgespielt, den Angriff. Und halt auch die Ruhe bewahrt, als der Abpraller dann halt kam. Und ja, das war so ein bisschen, wie ich eingangs schon meinte. So. Da hatte man so ein bisschen das Gefühl, oder ich zumindest, dass es vielleicht schwierig werden würde, wenn Weiche sich jetzt noch mehr zurückziehen würde. Das war so ein bisschen so, weil man hatte zwar gute Szenen, allerdings hatte man die Szenen auch, weil Weiche sich halt eben noch, fand ich zumindest, noch nicht komplett hinten reingestellt hat, sondern immer wieder auch mal aufgemacht hat. Und ja, wie gesagt, die Sorge war so ein bisschen da, dass es halt schwieriger werden könnte, zumindest was Offensivaktionen angeht. Und ich würde sagen, die ersten Minuten danach waren auch die schwächsten Minuten. Also wir mussten uns wirklich ein bisschen schütteln, fand ich, nach dem Tor, um so ein bisschen wieder reinzukommen. Aber das waren wirklich nur, ich sag mal, wenige Minuten.
Ja, ich würd sagen, bis zum 1:0 hatte Weiche aber auch die besseren Chancen. Davor gab es ja auch noch ein Ding, was Schmidt auch stark dann an den Pfosten gelenkt hat. Flanken waren generell gefährlich von Weiche, weil die über sehr schnelle Außen verfügen. René Guda ist ja allen noch ein Begriff, logischerweise.
Ja, war eigentlich offensiv war
nicht
gar nicht.
Nee, offensiv nicht, aber ich meinte jetzt vom Namen her, René Guda, lange beim SV Meppen gespielt.
Hat so ein bisschen die Presseposition gespielt, ja, also richtig. Auch außen in der Verteidigung so ein bisschen als nomineller Offensivmann und ja, war tendenziell gut, aber das lag wahrscheinlich an der Ausrichtung von Weiche, hat er mehr Defensivaufgaben zu erfüllen gehabt als Presse, aber ja, war, das kann man auch schon mal vorwegnehmen, glaube ich, hat auch ein sehr, sehr ansehnliches, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. War fehlerlos, hat
Prasse jetzt mal so?
Prasse auch, aber
René Guda meinte
ich eigentlich.
Ja, okay.
Hat auch fehlerlos gespielt, hat auch 1-2 Szenen stark gerettet, leider. Aber ja.
Ja, stimmt. Bei Prasse hatte ich so das Gefühl, dass man, dass er etwas schwächer ins Spiel gekommen ist. Hatte, glaube ich, auch 1-2 Aktionen in der Defensive, die nicht ganz so glücklich aussahen bei ihm, wo er da den Ball verlor und dann die gegnerische Chance eingeleitet hat. Aber insgesamt offensiv vor allen Dingen war er dann immer sicherer und hat sich dann auch ins Spiel gegroovt, wie man so schön sagt. Ja, aber ja, genau, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wer von Weiche es war, aber auf rechts außen von deren Position, weil hier steht es bei Kicker, steht es René Guda, deswegen, er kann es aber nicht gewesen sein, obwohl er auch wohl ordentlich Tempo besitzt. Vielleicht war es einer der beiden Stürmer, der da immer, wenn er durchgebrochen ist, immer auch den unseren Spielern auch immer die ein paar Meter abgenommen hat, selbst mit Ball. Da, und die Flanken kamen dann mal gut und mal nicht so gut. Und deswegen, da hat man schon, fand ich schon, dass das Weiche so die bis zum, oder dass sich das 1-0 wohl verdient hat. Ich meine, wir hätten auch in Führung gehen können. Wie gesagt, wir hatten ja auch schon gute Situationen über Shep oder Haritonov dann, wenn man sich die Highlights anguckt, die Szenen waren dann auch noch rausgepickt und so weiter. Da gab es halt so die Szenen oder halt auch nach den, ich glaube, wir hatten auch recht viele Ecken. Oder verwechsel ich das gerade mit dem letzten Spiel gegen Spelle? Ich weiß auch nicht mehr noch. Aber es war halt insgesamt waren die gefährlicheren Chancen schon beim Gast. Und deswegen war das 1-0 nicht unverdient, fand ich.
Boah, schwierig zu sagen. Also ich fand, viele Szenen hatte Weiche eigentlich nicht. Ich fand auch eigentlich gar nicht, dass wir so viel zugelassen hatten. Also ich fand eigentlich diese Absicherung mit Prasse und dann Karadimir quasi dahinter oder daneben, die sich das so ein bisschen dann aufgeteilt haben oder wo dann immer noch ein Backup oder besonders mit Karadimir, der seine Sache, finde ich, exzellent gemacht hat, der dann immer noch als Absicherung da war, wenn wir halt nur mit oder wenn wir offensiv aufgerückt waren, dass da eigentlich wenig passiert war, bis auf die natürlich die eine Riesenaktion von Schmidt zuvor, das war natürlich eine Riesenchance und wenn man die beiden dann halt zusammennimmt, gut, dann kann man schon sagen, war das 1-0 oder sagen wir so, war 1-0 ist, stelle ich mal dahin, aber war zumindest ein Tor für Weiche nicht unverdient. Das ist natürlich vollkommen richtig.
Ja, aber es stimmt schon, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass das 1-1 ja doch recht nah an dem 1-0 war. Also das 1-0 ist in der 30. oder 31. Minute gefallen und das 1-1 in der 39. Und wie du schon sagst, also ich hatte auch ein bisschen Sorge, weil das Spiel von Weiche ja doch wirklich aufs Kontern ausgelegt ist. Und das kann einem ja nicht besser in die Karten spielen, wenn man dann in Führung geht, sich noch weiter zurückziehen kann. Dann auch auswärts, dann kannst du vor, ja, ich sag mal, wütend anlaufenden Mappenern oder dem wütend anlaufenden Gast, Gegner, dich schön weit zurückziehen und dann auf Konter lauern oder dann, ja, in der Vorwärtsbewegung den Ball abnehmen und dann schön Konter einleiten. In der Theorie natürlich, das ist natürlich auf dem Platz dann immer noch alles ein bisschen anders. Gerade auch, weil, ja, weil der Gegner dann doch nicht immer so mitspielt, wie man sich das vielleicht so ausmalt. Und so war es ja hier auch so ein bisschen, dass wir dann das 1 zu 1 dann noch, ja, in der ersten Halbzeit gemacht haben, was auch sehr wichtig war. War natürlich in der, ich sag mal, in der Entstehung sehr glücklich für uns.
Ja, und dass wir das gemacht haben, auch.
Auch, ja, gut, ist auch vielleicht etwas ein wohlwollender Begriff jetzt, weil wir waren daran beteiligt, ja, an der Flanke
Ja, am
sozusagen.
wenigsten waren wir daran beteiligt,
Genau.
tatsächlich, weil,
Über
genau.
rechts Christopher Schepp, der den Ball dann so quer gelegt hat, und Theo Beermann, der, ja,
Also
ohne
schon.
Gegnerdruck völlig frei den Ball ins eigene Tor bugsiert.
Ja, kann man so sagen. Dahinter wäre noch ein paar. Also ein Zweikampfpärchen, sage ich jetzt mal, mit Jansen und einem anderen Flensburger gewesen. Weiß natürlich nicht genau wer. Aber dass er wirklich völlig frei und genau zentral vorm Tor den Ball irgendwie so ins Tor bugsiert, ist natürlich schon, jetzt mal aus Flensburger Sicht gesprochen, sehr, sehr ärgerlich, weil deren, ja, wie du schon sagst, ist deren Vorteil für dieses Konterspiel damit dahin war. Und ja, uns das natürlich auch sichtbar auf dem Platz deutlich mehr Ruhe gegeben hat für das weitere Spiel.
Genau.
Also wir sind danach, ja, ich meine, wir haben zwar weiter so gespielt wie zuvor, aber ja, man hat schon gemerkt, dass das so ein bisschen dieser Druck, dass man jetzt zurückliegt und unbedingt treffen muss, dass der weg war. Also es war so ein bisschen Erleichterung bei uns im Spiel zu fühlen, zumindest, dass wir ja, einfach befreiter aufspielen konnten und dann auch tatsächlich eine gute Phase noch vor der Halbzeit hatten.
Würdest du sagen, es war ein psychologisch sehr wichtiger Zeitpunkt, da zu treffen?
Ja, noch psychologisch wichtiger wäre natürlich,
Das,
wär natürlich der Pfostenschuss, der dann kurz vor der Halbzeit noch kam.
ja.
Aber ja, ich meine, ich finde, dieses psychologisch ist natürlich immer eine Plattitüde. Also ich finde, es gibt eigentlich ja natürlich, das ist jetzt
Du
auch
hast immer
5 Euro,
psychologisch wichtig.
genau, 5 Euro ins Phrasenschwein. Ein Tor ist immer halt wichtig, ob das jetzt in der 38. oder 45. oder halt in der, wegen meiner auch 60. Minute gewesen wäre. Ja, ich meine, wie gesagt, wir konnten uns danach noch ein bisschen frei aufspielen, wir konnten uns noch, sag mal,
Festsetzen im gegnerischen
ja, und auch ein gutes
Dings.
Gefühl geben, auch für die Halbzeit, für die Ansprache, die Adipur dann bestimmt gegeben hat. Die Anpassung ist natürlich besser, wenn es dann unentschieden steht. Und man sich dann ja quasi so darauf vorbereiten kann auf die zweite Halbzeit, als wenn dann in der 47. Minute, sage ich jetzt mal, ein Tor
Ja.
fällt. Dann ist natürlich die Ansprache wahrscheinlich anders, als wenn es jetzt entweder 1-0 oder 1-1 steht. Da sind dann wahrscheinlich unterschiedliche taktische Optionen oder Anpassungen getroffen worden. Von daher ist vor der Halbzeit mit Sicherheit immer ein besserer Zeitpunkt, aber ja, wie gesagt, Tor ist Tor. Wie gesagt, ich fand, dass wir sichtbar danach besser im Spiel waren oder auch zwingender im Spiel waren und deswegen uns das für die Halbzeit wahrscheinlich nochmal ein Hochgefühl gegeben hat.
Gut, kurz vor der Halbzeit gab es auch noch eine Riesenchance. Marek Jansen, der aus 25 Metern dann abzieht und den Pfosten trifft. Und der Nachschuss von Schöpp, stark gehalten von dem Torwart von Weiche und dann aber auch fälschlicherweise per Abseitspfiff zurückgepfiffen wurde. Weil, wenn man sich das nochmal anguckt in den Highlights, das ist sehr, sehr klar zu sehen, dass während des Schusses von Jansen Schöpp auf
Mindestens einen
einer
Meter,
Höhe
ja.
mit dem weichen Spieler ist oder wahrscheinlich eher noch hinter ihm steht. Und da ja die Berührung des Pfostens nicht dafür sorgt, dass das jetzt eine neue Spielsituation ist, muss man das ja nachdem der Ball den Fuß von Marek Jansen verlassen hat, bewerten. Und da war Schepp halt nicht im Abseits und hätte dann das Tor hätte zählen müssen. Es ist ja
Ja, es ist ja ähnlich
erstmal ist er
gekommen,
nicht
leider.
reingegangen. Und
Ja.
zweitens, Ist er nicht reingegangen. Also,
ja, zum Glück musste man das am Ende nicht groß thematisieren. Ich meine, zum Glück für den Schiedsrichter, weil der hat eigentlich, fand ich, kann man schon mal vorwegnehmen, eine ziemlich souveräne Leistung, finde ich, abgeliefert. Hatte zwischenzeitlich immer mal so ein bisschen Probleme, die ganz klare Linie zu fahren. Ja. War dann manchmal ja, situationsabhängig ein bisschen kleinlicher als sonst, aber jetzt nichts irgendwie völlig Außergewöhnliches oder irgendwie Schlechtes. Also da haben wir schon deutlich schlimmeres Schießen sehen. Von daher würde ich sagen, er hat eine gute Leistung gezeigt und zum Glück für ihn war der Ball eh nicht drin und gesagt, man muss es nicht thematisieren. Wäre natürlich wirklich ärgerlich gewesen, wenn das jetzt ein Tor gewesen wäre, wo der Spielausgang beeinflusst worden wäre. Von daher, ja, schade auf jeden Fall für Marek. Also war ein absolut ein satter Schuss, der, ja, ein richtiger Strahl, der halt ganz klar in den Pfosten geht und wo der Torwart überhaupt keine Chance gehabt hätte. Also super, super Abschluss leider. Und gut, dass Schepp dann wahrscheinlich ein bisschen überrascht war und dann der Torwart danach dann auch nochmal super, super wieder hochkommt und den Ball dann abwehrt. Ja, schade.
Ja, dann aus der Kabine, also man muss wirklich sagen, Adrian Alipur hat definitiv die richtigen Worte gefunden, weil man mit sehr viel Druck und mit sehr viel Zug zum Tor halt aus der Kabine kam. Also da muss man wirklich sagen, das war schon super und dass man sich dann auch direkt belohnt hat, perfekt und dann auch mit dem schönsten Tor des Tages oder wahrscheinlich dieses Wochenendes, würde ich mal sagen, belohnt hat und dann lief es halt einfach, wie man so schön sagt. Deswegen, das war wirklich stark, wie erstmal die Flanke von Finn Seidel, butterweich. Also er hatte auch viel Platz, konnte sich den Ball wirklich zurechtlegen und oder war das beim 3:1? Verwechselt jetzt
ja, gerade. Du verwechselst gerade
verwechsel mit 3:1,
genau, ich kann sagen, weil genau, das 2-1 war auch Finnseite tatsächlich, der außen zu viel Platz hat, der den Ball dann aber quasi in den Rückraum vom Strafraum spielen will.
Ja, richtig,
Shep, der auch am 5-Meter-Raum quasi steht und den Ball, ja, ich sag mal, ein bisschen in den Rücken kriegt und deswegen mit der Hacke quasi hinterm Körper oder hinter sich dann und am Torwart vorbei ins Tor buxiert.
Ja.
Und wunderschöne wunderschöne Aktion da, den Ball so mit der Hacke zu berühren, dass er ja am Torwart vorbei ins lange Eck quasi rollt. Mhm. Das war schon top. Also ja, bei dem Tor gebe ich dir recht. Meine NordFV macht ja immer so eine Top 5.
Ja.
Ich bin mir sicher, wenn die irgendwann online kommt, dann werden wir Shep da drin sehr, sehr weit oben sehen.
Denke ich auch, ja. Deswegen, das war wirklich schon ein geiles Ding und
Und er konnte ihn auch nur so machen, muss man halt einfach sagen. Ich meine, der Ball war ein bisschen zu weit in Rückraum gespielt vielleicht. Und ja, ich muss mal mit nach vorne spielen, war halt nicht mehr möglich. Deswegen muss er den so mit der Hacke nehmen oder halt hoffen, dass da vielleicht noch ein Spieler von uns dann danach rankommt. Aber klar, als Stürmer nimmst du den so und er trifft ihn halt einfach perfekt. Und ja, wie gesagt, zieht den ins lange Eck dann und perfekt, wunderschön.
Ja. Genau, kommen gleich zum 3-1, weil die Tore sind jetzt nicht so weit auseinander. Das war dann in der 63. Minute. Da war dann halt die Butterflanke von Finn Seidel und dann an den zweiten Pfosten auf Marek, der dann gegen die Laufrichtung vom Torwart köpft. Und dann steht es 3:1.
Vielleicht kann man erst noch sagen, der wunderbar eingeleitet von Karademir, der den Ball im Mittelfeld quasi über alle Spieler hinweg an die Grundlinie auf Seidel lupft. Also wirklich aus dem Fußgelenk ein 20, 25 Meter Lupfer genau in den Fuß von Seidel, der dann vollkommen alleine steht, gefühlt 2 Minuten Zeit hat, um den freien Mann zu finden. Und ja, der dann halt Marek, der sich auch vollkommen alleine dann am zweiten Pfosten befindet, ja, anspielt und der den Ball dann, ja, das, sag mal, das war eins seiner leichteren Tore, den dann noch aus wenigen Metern ins Tor zu köpfen. Also da war von jedem der Beteiligten war das absolut klasse gemacht. Also erstmal Karademi, wie gesagt, der Lupfer, den so auf den Mann zu bringen, war top. Seidel dann die Übersicht zu haben und auch sich die Zeit zu nehmen, die Ruhe zu haben, Marek so anzuspielen und der sich dann halt so am zweiten Pfosten freiläuft. Ja, 1A, perfekt. Könnte man auch wieder in jedes Lehrbuch so aufnehmen.
Ja, aber dann bitte auch das Verteidigen dann als Negativpunkt vielleicht aufnehmen. Also da war von vorne bis hinten auch von Weiche dann schwach gemacht.
Ja, die waren ja so ein bisschen, ich meine, der Ball wurde ja erobert. Ich weiß nicht, ob es Karademir direkt war oder ob das vielleicht Prasse oder bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, bin ich nicht mehr ganz vor Augen. Ja. Auf jeden Fall waren die wahrscheinlich ein bisschen in der Vorwärtsbewegung und dass deswegen der Rückraum etwas verwaister war, zumindest was die Außenposition angeht. Deswegen hatte Seidel halt so viel Platz. Und gut, dass man im Zentrum Marek nicht alleine lassen darf, gut, das scheint sich bis nach Flensburg nicht rumgesprochen zu haben, aber ja,
passiert.
Gut, das muss man vielleicht der Innenverteidigung dann ankreiden. Aber gut, sag mal, wenn man so viel Zeit hat, dann kann man vielleicht, dann ja, kann man sich halt vielleicht auch so positionieren, dass es halt unhaltbar wird. Oder aber wie auch immer, war auf jeden Fall wunderbar gemacht. Und
ja,
klar, ich meine, wenn man so frei steht, dass man die Abwehr da nicht freisprechen kann, gut, das ist logisch, aber.
Seit dem Kiel-Kiel-Spiel übrigens beide Stürmer immer jeweils mit einem Tor. War mir auch gar nicht so bewusst. Das ist schon stark. Also so langsam wächst was zusammen, so wie es ja auch Marek Janssen gesagt hatte nach dem Spiel gegen Schwelle war es, glaube ich, dann. Weil er gesagt hat, wir können jeden schlagen hier. Wir sind jetzt so weit. Und jetzt hat man ja auch mit einem guten Gegner, gegen den man gespielt hat, also nichts gegen halt Schwelle und Kiel zum Beispiel. Das sind ja auch, die haben es ja auch verdient, in der Regionalliga zu spielen, aber individuelle Stärke ist da halt bei anderen Mannschaften natürlich deutlich höher, sagt ja auch die Tabelle, obwohl bei Flensburg ja halt nicht unbedingt, aber ja, wir hatten ja im letzten Podcast halt auch gesagt, dass ich zumindest das noch ein bisschen anders sehe, wie Marek, dass dann halt doch schon Unterschiede gibt zwischen den ganz hohen Mannschaften und uns aktuell, wie ja auch die Spiele gegen Oldenburg, Havelse und Lübeck zum Beispiel gezeigt haben. Aber die Wochen der Wahrheit kommen ja jetzt auch noch. Deswegen Hamburg 2 ist ja der nächste. Dann Norderstedt, das sind ja dann auch zwei Mannschaften, wo man dann sowohl auswärts als auch zu Hause gefordert ist und dann zeigen kann, dass man soweit ist und auch solche guten Mannschaften schlagen kann. Wenn ich gerade nicht genau weiß, Hamburg ist 10. und Norderstedt ist 7. Aber halt auch, ja, ich sag mal, alteingesessene Regionalligisten. Bei zweiten Mannschaften ist es ja immer so ein bisschen schwierig, schwacher Saisonstart gehabt, aber sich jetzt auch so langsam gefunden. Norderstedt, ja, 7 Siege, 6 Niederlagen, also ein Auf und Ab. So ein bisschen. Deswegen, also da wird man jetzt zeigen, oder da wird man diese gute Phase untermauern müssen.
Ja, mit Weiche hat man jetzt auf jeden Fall schon mal wieder gezeigt, dass man eine individuell gut ausgerüstete Mannschaft auch, würde ich sagen, relativ klar dominieren kann.
Ja.
Auch wenn man dann ja nochmal wieder ein Tor zugelassen hat, was dann wieder Zittern zur Folge hatte, leider.
Ja.
Und da muss man auch wieder sagen, das war auch wieder so ein Tor, was einfach vermeidbar ist und wo wir dann das, was uns wahrscheinlich dann wirklich noch zur Spitzenmannschaft dann fehlt, dass wir so eine Tore halt immer wieder mal zulassen, leider. Und auch immer wieder zulassen, wenn man eigentlich denkt, ja, da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Also wir haben
3-1
geführt, wir haben das Spiel ganz, ganz, ganz klar im Griff gehabt, wir hätten 4-1 führen müssen eigentlich. Und dann fängt man sich wieder so ein Ding, wo auch ich glaube, der Ball auch an der Abwehrkette vorbeigespielt war, relativ außen vom Strafraum und dann trocken ins lange, lange Eck versenkt wurde vom Flensburger.
Auch zwei weiche Flensburg-Spieler, die da sehr frei standen. Und dann hat es irgendwie so am Zweikampfverhalten gefehlt. Das ist auch so ein bisschen typisch, wie du schon sagtest, wenn du dann die Chancen nicht machst und das 4-1 hätte den Deckel auf jeden Fall drauf gemacht. Ich hatte auch eigentlich während des ganzen Spiels überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass Weiche irgendwie noch vor unser Tor kommen könnte.
Richtig, man hat das Spiel vollkommen dominiert, man hat Weiche komplett im Griff gehabt
und
dann mit so einer einen Unachtsamkeit bringt man sich wieder so ein bisschen in Gefahr und man hat danach auch gemerkt, dass das so ein bisschen...
Das Flattern ging wieder los.
Ja, dass so ein bisschen Flattern wieder drin war. Ich meine, auch danach hat man Weiche eigentlich bis auf, weiß nicht, 2, 3 Standards oder so Ecken.
Ja.
Eigentlich keine so richtig große Chance gegeben, meine ich.
Ja.
Man selber hätte dann auch das 4-2 nachlegen müssen in 2 oder 3 Kontern, die man gefahren hat, wo man dann auch ja so ein bisschen ja, es einfach nicht gut ausgespielt hat. Weiß nicht, ob das dann am unbedingt wollen, gerade
von Lars Bitt auf jeden Fall.
Von Spitt war der, wie gesagt, der unbedingt das Tor machen wollte, was man ja auch angesehen hat, der nach jeder vergebenen Chance sich sehr, sehr über sich geärgert hat,
ja,
dass er halt nicht reingegangen ist.
Zu dem Zeitpunkt
aber der zu dem Zeitpunkt auch dann halt zu eigensinnig war und dann nicht den Blick hatte für den besser platzierten, in der größten Szene war es Muja, der mitgelaufen ja, war,
genau.
wo Spitt es eigentlich perfekt macht. Er geht am Spieler vorbei, zieht den anderen Innenverteidiger auf sich und macht dann quasi den Weg frei für Muja, spielt ihn dann aber leider nicht an, sondern versucht halt selber abzuziehen. Ja, ich meine, es ist als Stürmer schwierig, das wahrscheinlich so dann zu sehen, gerade wenn man schon länger nicht getroffen hat und halt auch, glaube ich, wieder einfach in die erste Elf spielen will.
Ja, also richtig.
Das wird wahrscheinlich damit zugehören. Aber ja, ist natürlich bitter, dass man da, dass er da halt den Blick nicht hat und ja, dann den Deckel, dass wir dann halt den Deckel als Mannschaft drauf machen, ist schade. Gut, es hat sich zum Glück jetzt nicht gerecht, aber
hätte,
ja, wenn noch mal so ein Ball durchrutscht, wie halt bei ja, im Pokalspiel zum Beispiel, dann ja. Ja, kann sich sowas immer rechnen. Und da sind wir halt noch ein bisschen zu offen für tatsächlich, dass da ja, dass da halt immer noch mal was passieren kann. Und das muss man dann ja auch sagen, Mannschaften, die nicht unten drin stehen, die vielleicht entweder mehr Selbstvertrauen haben oder vielleicht noch die größere spielerische Klasse als Weiche oder mal andere Mannschaften haben, die nutzen das dann vielleicht aus und da kommen wir dann halt nicht mit dem, ich ja, sag mal, am Ende mehr als hochverdienten, aber dann doch glücklichen 3-2 durch, sondern da geht es dann halt so aus wie dann in Havelsiff vielleicht.
Genau.
Dass man halt seine Dinger nicht macht, dann den Gegner ein bisschen einlädt und dann das Spiel dann halt am Ende nicht gewinnt.
Vor allem, wenn man auf die nächsten Spiele guckt, so Holstein Kiel 2 und Teutonia Ottensen, das sind ja alles beides Mannschaften, die unter den Top 6, wenn ich das richtig habe, ja, sind, oder Top 5 sogar, genau, Holstein Kiel Erster und Teutonia ist Fünfter. Das sind halt so Mannschaften, ja, die bestrafen sowas oder die...
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich kommt man da gar nicht in den Genuss sozusagen, da auch mal 3-1 zu führen. Aber genau, wenn die dann auch mal wieder Luft schnuppern quasi, dann kann das unangenehm werden, gerade wenn wir ins Zittern kommen.
Ja, gerade das sind die Meilensteine oder die Spiele, wo man am Ende zeigen muss, hat man sich, wie Jansen oder wie Marek meint, hat man sich zum Spitzenteam entwickelt oder sind da halt noch Schritte, die man gehen muss? Und gut, ich meine, dass man spielerisch sich sehr stark entwickelt hat, hat das Spiel jetzt auch wieder gezeigt. Fand ich, waren deutliche Fortschritte schon wieder zu sehen. Man hat wunderschöne Spielzüge gezeigt, Bälle nach außen dann reingepasst. Also man hat sich super viele und schöne Chancen rausgearbeitet. Mehr als in den meisten Spielen vorher. Deswegen ist das spielerisch auf jeden Fall ein deutlicher Schritt wieder nach vorne gewesen. Nur den müssen wir halt auch in diesen Momenten bestätigen, in denen wir halt hinten doch immer noch mal wieder für einen kleinen Fehler oder für eine Unachtsamkeit gut sind, wo dann der Gegner ja leider noch zu oft dann doch zu Chancen kommt.
Jo. Vor allem zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich schon alles sicher schien und wo wir uns dann noch selbst in Bedrängnis gebracht haben. Also in der 71. und 73. haben wir ja damit Wensing und Jansen klare Offensivkräfte rausgenommen und Tim Möller reingebracht, um für ja hinten etwas Stabilität zu sorgen. Spitt, ja, ist kein Jansen so in dem Sinne, auch vom Spielertyp her nicht. Ist halt eher einer, der über die Flügel kommt und nicht vorne Verteidiger auf sich zieht. Das ist halt so ein bisschen noch, ja, also man hat das System auch umgestellt, so meine ich das. Deswegen, also wenn es da nochmal 3-3 gestanden hätte, wäre es wahrscheinlich auch nochmal schwierig gewesen aus dieser Formation heraus dann nochmal, ja, überhaupt nochmal ein Tor zu schießen, auch wenn Spitt hatte ja in der nach dem 3-2 noch eine gute, oder die Chance, wenn er da quäle, wie du vorhin schon richtig sagtest, dann steht es halt 4-2, aber ja, wenn es da, ein 3-3, das wäre, ja, hätte wieder zum SV Meppen gepasst, aber ist ja nicht passiert, Gott sei Dank, aber ja, 3-2, das Standardergebnis vom SV ist es ja jetzt so langsam, also wenn man so übergreifend guckt, dann ist es
Ja, andererseits muss man vielleicht auch sagen, ich meine, wir haben jetzt ja schon zweimal so in der Nachspielzeit ein Gegentor gefangen. Mhm. Dass wir es jetzt nicht gemacht haben, ist dann ja vielleicht auch zumindest ein kleiner Schritt.
Kann auch gut sein, ja. Ich meine, Chancen waren ja auch noch da, nach Ecke und so, wie du sagst. Deswegen, ich hätte auch reingehen können. Ich weiß es aber auch nicht mehr hundertprozentig, ob das jetzt eher schwach von Weiche war, weil ich meine auch, dass viele Bälle dann zu ungenau waren. Manche haben wir dann rausgeklärt und alles. Das sind halt so Sachen.
Ja, aber ich
finde, kann auch Weiterentwicklung sein, das stimmt schon.
Ja, ich finde, man hat sich da wahrscheinlich auch weiterentwickelt und man muss das einfach auch noch halt diese Schritte einfach weitergehen und dann hoffentlich gehen die nächsten Spiele dann vielleicht auch ohne Zittern durch.
Ja.
Was halt einfach, muss man auch sagen, aufs ganze Spiel gesehen einfach wirklich völlig unnötig war. Man hat, wie gesagt, man hat Weiche komplett im Griff gehabt, man hat ein super Spiel abgeliefert, man hätte, ja weiß nicht, das Spiel mit 2-3 Toren Unterschied eigentlich gewinnen müssen.
Ja.
Und dann macht man es kurz vor Schluss halt doch nochmal spannend, lässt Weiche rankommen und ja.
Ja, da merkt man, Qualität haben die Jungs ja wohl von Weiche. Also das war ja auch, das zeigt sich dann halt einfach, dass die dann halt vor unten drinstehen. Aber dann, wenn es drauf ankommt, ja, dann auch mal da sein können. Das hat ja dann im Endeffekt Gott sei Dank nicht gereicht. Wäre aber auch unverdient gewesen. Das ist halt schon auch die Sache, dass wir halt über 90 Minuten klar besser waren. Klar, die waren in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, war das ein Spiel auf Augenhöhe. Da waren wir ebenbürtig. Aber gerade was die zweite Halbzeit angeht, da ist...
Ja, bis zum 1-1, würde ich sagen, war das ebenbürtig. Danach kippt es
auf jeden Fall komplett
in unsere Richtung.
Ja, richtig. Genau, so kann man das Fazit dann... nehmen. Und wir sind der verdiente Sieger, haben 3-2 gewonnen, stehen jetzt auf Platz 4 in der Tabelle, haben jetzt den 8. Sieg eingefahren, 5 Niederlagen, sind immer noch das einzige Team in der Liga, was noch keinen Unentschieden gespielt hat. Und Hopp oder top, genau. Das ist der SV Meppen aktuell und schauen wir mal, wie es jetzt bei der U23 von Hamburg so geht, ob wir da die gute Leistung bestätigen können. Außer jetzt ist ja ein bisschen noch unser Problemkind und die Heimmacht haben wir aber bestätigt gegen die sehr gute Auswärtsmannschaft von Weiche. Bleibt für das Spiel eigentlich nur noch abschließend zu sagen, Spieltags-Awards. Ist halt die Frage, was sind die Awards?
Ja.
Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ja, fang du mal ruhig an.
Okay. Man of the Match, du hast ja vorhin, um das eben nochmal kurz zu sagen, großspurig gestern schon angekündigt.
Ich habe alles
schon im Kopf hast es dann heute wieder vergessen, wenn ich es nochmal war.
Ja, aber ich glaube, ich weiß es wieder.
Okay, sehr gut. Also Man of the Match ist für mich auf jeden Fall Christopher Schepp, weil Scheppi so ein bisschen auch die Entwicklung durchmacht, die er die so, also man hat schon gemerkt am Anfang der Saison, dass der dass ihm die Spielpraxis fehlt, dass er gnadet ist oder begabter Fußballer ist, aber die ungefähr ein Jahr, wo er dann bei Bielefeld gar nicht zurückgekommen ist, das ist so ein bisschen was, was die auch mit aufarbeiten müssen, jetzt nicht irgendwie wie bei Alvarez zum Beispiel, dass der halt nicht fit ist oder so, aber ihm fehlte halt Spielpraxis, ihm fehlte halt dieses, der Mannschaftssport an sich quasi, wo muss ich stehen, um wirklich gefährlich zu sein, wo muss ich sein, um Tore zu machen und dem Team zu helfen. Und das hat jetzt wunderbar funktioniert, gerade beim 1-1, die Flanke halt, dass jetzt jemals ein Tor hätte werden müssen, sei mal dahingestellt, aber allein auch wegen dem schönen Hackentor und wegen der guten Entwicklung würde ich ihn als Man of the Match nehmen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, man kann recht viele Leute nehmen als Man of the Match, aber für mich ist es halt Christopher Schepp jetzt in diesem Fall, weil er halt insgesamt sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und das sei hiermit holleriert.
Ja. Ja, ich hab zwei Kandidaten gehabt oder zwei nähere Kandidaten, die beide auch wahrscheinlich Unsung Hero hätten werden können. Aber ich nehme zumindest, nenne die jetzt beide mal. Also die bei mir in der engeren Auswahl waren Karademir als absoluter Anker hinten drin, der viele Angriffe abgewehrt hat.
Wäre auch meine zweite Wahl gewesen, ja.
Und auch per Grätsche, per Zweikampfverhalten, der völlig ruhig hinten rausgespielt hat, die Angriffe eingeleitet hat, dann auch das 3-1 nicht vorbereitet, aber vorbereitet hat. aber Man of the Match ist für mich auch einer, der Tore vorbereitet hat, und Finn Seidel. Und zwar auch mit der ähnlichen Begründung, auch die Entwicklung, finde ich, ist
Wahnsinn.
Bei ihm wirklich Wahnsinn und hat sich heute, oder nicht heute, aber jetzt am Wochenende mit 2 Assists belohnt, hat sich da quasi mit ins Scoreboard eingetragen und finde ich, hat erstmal eine Wahnsinnsentwicklung genommen und einfach auch, würde ich fast sagen, unverzichtbar bei uns im Team mittlerweile. Wie gesagt, hat das 2-1 und das 3-1 beide wunderbar vorbereitet und ihn würde ich tatsächlich als Man of the Match nehmen.
Ja. Unsung Hero tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil
unbesungen.
Ja, genau. Und ich weiß halt nicht, bei den Leuten, die ich jetzt nenne, also ich hatte überlegt, halt Jonathan Wensing zum Beispiel zu nehmen, der jetzt eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt, kann nicht genau greifen, welche Szenen mir jetzt gut gefallen haben. Vielleicht ist er halt auch ein bisschen unauffällig und das ist halt auch so Sachen, die ich mir bei WDF Seef denke, den ich jetzt hier hätte nehmen können, hat, glaube ich, auch der Struktur des Spiels wieder gut gegeben. Ist jetzt ja deutlich mehr Defensivakteur als Offensivakteur, was ich vor der Saison gar nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass er unser klarer Zehner ist, weil auf der Sechserposition haben wir eigentlich genug, so nach dem Motto. Aber WDF Seef fühlt sich auf der Position, glaube ich, ganz wohl und kann da auch als Kapitän halt so ein bisschen ja, dem jungen Team Halt geben. Ich habe mich jetzt aber dann doch würde mich jetzt doch für Tobias Missner entscheiden, weil er jetzt nach seiner Verletzung und auch der Verletzung von Bruno Soares sich aktuell ich nehme auch so die Entwicklung so ein bisschen mit rein, glaube, dass er jetzt halt in dieser Dreierkette, die wir spielen, diesen Platz einnehmen kann, auch für Bruno. Nicht, dass ich jetzt Bruno rausreden möchte, aber ich glaube halt schon, dass wir mit Tobi Missner jetzt jemanden haben, der diesen Konkurrenzkampf sehr hoch hält in der Defensive, in der Innenverteidigung. Zum Beispiel auch ein Sander van Looy, der jetzt aktuell so ein bisschen raus ist, auch ein bisschen natürlich seiner Verletzung geschuldet. Aber Tobi Missner würde ich jetzt einfach mal sagen, dass der mir in der Dreierkette zwar nicht so gut gefallen hat wie Karademir zum Beispiel, weil Karademir halt wirklich, wirklich ein Bombenspiel gemacht hat und er war auch deutlich besser als seine beiden Kollegen in der Dreierkette und damit meine ich nicht, dass die jetzt schlechtes Spiel gemacht haben, aber er strahlt halt wirklich so ein bisschen heraus. Aber deswegen würde ich Tobi Missner sagen, weil er mir insgesamt ja, gut gefallen hat und ich mich freue, dass er jetzt die gute Leistung in Spelle auch bestätigt hat und bin mal gespannt, ob er vielleicht auch ein Kandidat für die Startelf sein wird, wenn alle fit sind.
Ja, ich finde das auch nochmal, dann hat man auch mit einem dritten oder einem vierten Top-Innenverteidiger, hat man dann auch die Option, gegen eine starke Mannschaft vielleicht Karademir nochmal als Sechser zu ziehen, stimmt, wenn man dann mit zwei Sechsern oder mit Karademir als Abräumer quasi vor der Abwehr spielen möchte, hat man noch so ein bisschen mehr Optionen, deswegen freut mich die Entwicklung von Missner auch sehr, dass er sich da so stark behauptet hat und ein bisschen in die Mannschaft spielt jetzt, wo Bruno halt ein bisschen ausfällt.
Ja. Genau. Wahrscheinlich nächsten Spiel oder nächsten beiden Spiele vielleicht auch noch Bruno raus. Also Bruno wäre da, glaube ich, noch raus mit seiner Muskelverletzung.
Gut, und deiner? Dann mein Unsung Hero ist, ich weiß gar nicht, ob das in die Regel mit reinpasst, aber ich würde tatsächlich Adrian Alipur nehmen.
Oh ja, du kannst nehmen, wie du willst.
Weil ich finde, dass man in diesem Spiel deutlich als in vielen Spielen zuvor gesehen hat, was wir für eine Weiterentwicklung machen, was auch so Spielzüge angeht, dass viele, viele Angriffe wirklich in dem Sinne einstudiert aussahen, dass die Laufwege halt einfach jetzt passen, dass wir wissen, wo laufen sich die Leute frei. Ich meine, am besten zu sehen vielleicht wirklich beim 3-1, wo Karadi mir den Ball auf Seite lupft, dass einfach die Jungs jetzt wissen, wie sie zu laufen haben oder wie sie auch laufen sollen und wie sie das sich so positionieren können, dass es halt gefährlich wird. Und deswegen, weil ich da wirklich eine klare Handschrift von Adrian Alipur sehe, würde ich ihm gerne diesen Award, sag ich mal, zukommen lassen. Ich meine, er wird auch viel gelobt, aber ich finde, ja, dass es, wie gesagt, in diesem Spiel deutlich, deutlicher wurde als in den meisten Spielen zuvor, dass seine Handschrift immer mehr durchschlägt. Ja. Und deswegen wäre er meine Wahl
heute. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Wenn was zusammenwächst oder wenn ein Team zusammenwächst, gehört ja das Trainerteam auch immer dazu, ja, logischerweise. Und da hat er auf jeden Fall genauso großen Anteil dran, wie die Spieler auch, würde ich
auch sagen. Also ein bisschen schade tatsächlich, dass wir, also das auch ein bisschen sichtbar wurde. Ich meine, wir haben sehr, sehr über außen gespielt, dieses Spiel. dass die Spieler, die verpflichtet wurden, halt explizit keine Außenspieler eigentlich sind.
Ja.
Aber ja, dass das einfach Wahnsinn ist, auch wie man dann doch so auf diesen Positionen performt, auch wenn es vielleicht nicht die 1A
Ja.
Position von den Jungs ist.
Gerade Luca Prasse muss man da einfach sagen. Der Mann ist einfach kein Rechtsverteidiger. Deswegen sind da vielleicht auch mal ein paar defensive Schnitzer mit drin. Das ist aber ganz normal, gerade da der Junge ja auch erst 19 ist.
Ja, und der aber auch trotzdem, ich meine, im Spielaufbau oder im Anlaufen einfach auch gerade offensiv vollkommen unverzichtbar ist, was er da
Ja.
für, ich sag mal, so im defensiven bis mittleren Mittelfeldbereich da für Zweikämpfe geht, für Bälle gewinnt und auch für Pässe spielt.
Genau.
Super,
Ist in
also.
der Entwicklung, glaube ich, auch oder auch wichtig. Glaub, man hat, wird ja auch überlegt haben, holen wir noch Spieler? Man sagt ja immer, wir haben kein Geld, aber ich gehe mal davon aus, das Geld wäre dann auf einmal doch da, wenn halt, ja, manch auf den Positionen gerade auf der rechten Seite mit Prass und Seidel, wenn da halt einer von beiden oder beide halt über ja, die 14 Spieler jetzt nicht performt hätte. Hätte man mit Sicherheit da nochmal nachgelegt. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und da das halt nicht so ist, ich meine, klar, Fehler sind immer dabei. Ist ja bei Prasse so, ist bei Haritonov so, wo es ja eigentlich auch seine Position ist, aber der auch ab und zu mal ja, defensive Schnitzer drin hat. Aber gut, Sprechemeier, Misnah, Karademir, alle hatten das schon mal und auch offensiv. Ne? Das läuft ja dann auch manchmal nicht bei Schepp oder bei Jansen. Das ist halt, gehört dazu. Oder auch im Zentrum, man kann eigentlich jeden nennen. Mal läuft es gut, mal läuft es nicht gut. Aber, ne? Wenn du aber auf einer fremden Position spielst und dann trotzdem so gut performst, das ist einfach, muss man einfach sehr hochhängen, gerade weil die ja noch so jung sind, die
Ja,
Jungs.
richtig, richtig. Und wie gesagt, deswegen auch nochmal da die Props an Alipur, der das trotzdem oder deswegen schafft, so eine unbekümmerte Truppe da aufzustellen und die jetzt ja, genau weiß, wie die Wege zu laufen sind, ist einfach toll und freut mich besonders, ja.
Genau. Gut, dann kommen wir oder haken wir das Spiel ab und kommen zum nächsten Spiel und zwar
Ich würde
zur
noch eben, sagst immer noch so, der Captain hat diesen
Spieltag sowas,
Spieltag
ja.
Award.
Oder Spieltag, also
Moment.
Moment des Spieltags, des
Ja,
Spiels,
genau.
genau. Ja,
Und
richtig.
da dachte ich, können wir auch noch mal die IT-Abteilung hervorheben, die ja scheinbar neue Animationen und eine
Also,
neue
stimmt.
Software
Ja,
quasi für die
richtig.
Anzeigetafel geschrieben hat, die jetzt, so, finde ich, sehr, sehr ansehnlich, zumindest wenn man keine Würstchenbude im Blickfeld hat.
Schön groß.
Ja, sehr, sehr, sehr ansehnliche neue Animationen auf der Anzeigetafel hat.
Ja, auch so mit Startaufstellungen immer zwischendurch eingeblendet. Das finde ich auch immer ganz gut, dass wenn man mal Bundesliga guckt und im Stadion Bundesliga guckt, was ich jetzt die Saison einmal gemacht habe, da ist das ja gang und gäbe und in der Regionalliga oder in der dritten Liga halt nicht. Und deswegen finde ich das auch
Ja,
stark, dass man das
sieht einfach
neu gemacht
auch
hat,
viel
genau.
moderner und ansehnlicher, aufgeräumter aus. Also
Ja.
ist gut
Ich
geworden.
hoffe, das ist
Schön.
nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Aber das sehen wir dann in ein paar Wochen, weil das nächste Spiel der Frauen ist ja ein Auswärtsspiel. Deswegen, aber das fände ich dann ganz, ganz nett, wenn das dann wirklich bei beiden ist. Aber ja, du hast
Ich gehe
vollkommen
davon
recht.
aus, dass man das dann, dass
Ich
man nicht
hoffe,
die
ich hoffe.
eine, ich sag mal, das wird ja
Ein
sich
Programm
nicht,
sein einfach,
ja, ich
ja.
wollte sagen, das wird sich ja auch nicht von selbst geschrieben haben, warum man da nicht einfach dann halt die Mädels einpflegt. Ich gehe ganz
Ja.
stark davon aus, dass das ein Team ist, was das betreut und die das für beide machen.
Ich hoffe
Ich
auch.
hoffe.
Man weiß es natürlich nicht. Beim SV-Meppen ist immer alles möglich. Von daher. Ja, mein Moment des Spiels ist wahrscheinlich das Hackentor von Chappie. Aber ja, das ist ja, haben wir ja schon erwähnt. Muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Deswegen wüsste ich sonst aber auch nichts. Aber schön, dass du da das noch so gesagt hast. Das stimmt natürlich auch. Kommen wir dann zum Spiel von unserer zweiten gegen den SV Atlas Delmenhorst. Das war nämlich ein Tag später. Wir haben ja im letzten Podcast schon gesagt, das ist eigentlich ein guter Tag, um SV-Meppen zu gucken, SV-Meppen-Spiele zu gucken, weil an jedem Tag konnte man sich ein Spiel genehmigen und es hat sich nichts überschnitten, wo man dann sagen musste, ich gehe entweder dahin oder dahin. Von daher war das schon ziemlich, war das schon gut. Am
Das Einzige,
Samstag.
was dagegen gesprochen hat, war halt die relativ weite Anreise nach Delmenhorst nach
Ja,
Bremen.
okay, das stimmt,
Aber
ja.
gut, das.
Aus Meppen nicht so ein großes Problem, wenn man denn ein Auto hat, quasi. Das ist ja dann auch immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie die Zuganbindung ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht so gut. Von daher.
Tendenziell vom Mappen aus immer nicht so gut.
Richtig, genau. Oder wenn man dann halt auch im Ausland wohnt. Das Spiel konnte man sich, glaube ich, auch nicht im Stream angucken. Weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Aber ja, das ist dann auch immer so ein Problem. Aber es ist halt Oberliga, ne? Da ist dann halt.
Na, da kann man das nicht erwarten, das
Nee,
stimmt.
richtig, genau. Auch wenn Atlas ja abgestiegen ist, von daher hätte man sagen können, vielleicht gibt es da halt etwas mehr, ja,
Infrastruktur.
Infrastruktur, die das dann ermöglicht. Aber wenn man mal vor Ort war, ist schwierig, ehrlich gesagt. Deswegen, also, die haben eine ganz schöne Tribüne, würde ich sagen, wo dann die Heimfans Platz nehmen. Der Auswärtsbereich ist nicht ganz so schön,
Die
auch wieder.
Auswärtsrunde ist richtig räudig gewesen, tatsächlich.
Ja,
Zum
richtig.
Glück mussten wir da nur 5 Minuten drin sein, und als dann die Ordner festgestellt haben, okay,
Keine 500 Ämter da, die sich
genau, es ist
angekündigt haben, genau.
keine Gefahr für Randale da, dann ihr dürft dann doch ich sag mal, auf die Gegentribüne gehen.
Genau, ja.
Und das war dann sehr, sehr angenehm, dass man nicht im absoluten Matsch und auf, keine Ahnung, einfach einen Hügel quasi stehen muss.
Ja, und sehr weit, noch weiter weg vom
Ja, ganz
Spielfeld, ne?
genau. Und dann
Also.
nochmal hinter, quasi hinter, ich weiß nicht, Diskus-Box. Einfach kein Netz drin war. Keine Ahnung. War auf jeden Fall. Also die ersten Minuten waren nicht so schön.
Ja, also Diskus werfen, so diese Kugel, ach, die
Ja,
Scheibe werfen, genau.
genau.
Ja, es ist nur Tatanbahn drum und so, das ist nur Multifunktionsstadion und so, das ist ein bisschen
Es war
schwierig.
noch irgendwie so ein Gestell halt da, die so aussah wie
Ja.
Diskus
Ja, wo
oder
so ein Netz
vielleicht
drin
war
ist,
es
genau,
auch
ja. Oder Kugelstoßen,
Kugelstoßen,
sowas.
genau.
Genau, ja, das stimmt. Und auch, ja, genau. Aber wer es nicht weiß, also Atlas Delmenhorst und Emden, die mögen sich nicht ganz so gerne. Deswegen war auch relativ viel Polizei da. Keine Ahnung, ob das
Ja.
auch Meppen geschuldet war, ob die jetzt gedacht haben, alles klar, die erste spielt ja freitags, dann können die ja alle auch samstags zur zweiten kommen.
Fanfreundschaften, Meppen, Emden, die müssen auch Delmenhorst hassen
Genau, die
und
müssen.
reisen da mit einer Hundertschaft an, keine Ahnung.
Richtig, genau.
War auf jeden Fall unbegründet, diese Sorge, muss
Genau,
man
es
sagen.
gab noch etwas, was wir dann nach dem Spiel vielleicht auch noch erwähnen wollen, aber kommen wir erstmal zum Spiel. Es ging von Anfang an sehr gut los, fand ich. Also von beiden Mannschaften. Es war auch ein sehr ansehnliches Spiel. Es war ja, es ist ja Oberliga, aber ich finde, dass das schon sehr, sehr hohes Niveau war, was man sich sehr, sehr gut angucken konnte. Also, ne, ich fand schon, dass das von beiden Mannschaften wirklich sehr, sehr guter Fußball war. Wir haben deutlich mehr versucht, über Konter zu kommen, also über Umschaltmomente. Wir haben Atlas so ein bisschen versucht rauszulocken, das haben die aber ehrlich gesagt nicht so mit sich machen lassen und haben dann versucht über ja lange Bälle so ein bisschen wie Weiche halt, wie wir es bei Weiche beschrieben haben, dass wir dann halt so versucht haben, zu Torchance zu kommen. Man muss sagen, in der 16. Minute stand es ja schon 1:1 und die beiden Chancen waren auch so ein bisschen die einzigen Chancen zu dem Zeitpunkt. Also es war ein bisschen Mittelfeldgeplänkel, aber ja, es ging gut hin und her, auf schwierigem Untergrund, muss man dazu auch sagen.
Ja.
Also der Boden war
16
sehr.
Minuten ging es vielleicht noch, aber er wurde auf jeden Fall tiefer
Genau.
und welliger.
Genau, es hat am Anfang noch nicht so stark geregnet in der ersten Halbzeit, aber im Laufe der ersten Halbzeit hat es wirklich angefangen, richtig zu schütten. Und der Rasen sah wirklich aus wie ja, ein
Ein
Schlachtfeld.
Acker, ja.
Also wirklich sehr, sehr tiefer Boden, sehr, also. Nur also wenn du da einmal gegrätscht hättest, da wäre eine Furche drin gewesen in dem Rasen, aber nur durch Laufen in Anführungsstrichen hast du da manchmal schon mal was rausgeholt.
Ja.
Deswegen war es auch manchmal schwierig dann, ja, flache Bälle hätten dann immer sehr gehoppelt und so. Vielleicht war das auch so ein bisschen der Punkt, dass wir uns dann mit langen Bällen probiert haben, aber dass du hier als eher Underdog ins Spiel gehst, das sollte eigentlich jedem klar sein. Also da war schon, ich meine, wie gesagt, Atlas, Diamond Horse ist ja Regionalliga-Absteiger.
Aber ich fand auch nicht, dass dass Atlas jetzt sich groß drauf betätigt, oder das Spiel zu machen in dem Sinne. Die haben auch, glaube ich, oder immer mal versucht, dass wir vielleicht oder dass die ins
Ja,
Umschaltspiel
klar,
gehen
ja.
konnten, aber klar, mal die Favoritenrolle war dann doch vergeben eigentlich. Und bei uns hat man doch schon gesehen, dass wir gerade wenn wir im Ballbesitz waren, dass wir uns sehr, 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 sehr tief gestellt haben und ja, versucht haben, quasi Atlas in den eigenen Strafraum zu locken, um Räume aufzumachen. Und dass die ja einfach auch gesagt haben, nö, mach
Genau.
ich nicht. Gerade zu Beginn, als es noch 0-0 oder 1-1 stand, da ja, war sehr, sehr viel der Versuch eines Lockens da, was einfach auf Ignoranz gestoßen ist.
Richtig. Ja, deswegen, also wir können auch gleich zum 1:0 kommen. Es ist ja 14.
Ja.
Minute gefallen. Dani Benke, der hier von Anfang an gespielt hat, also auch aus der ersten Mannschaft haben von Anfang an Felix Golkowski gespielt und Daniel Benke, die ja, obwohl Benke wurde nicht eingewechselt, wurde Golli überhaupt beim Spiel gegen Weiche eingewechselt? Ja. Wurde er gar nicht, ne? Die haben beide gar Klöpper nicht gespielt.
Klöpper wurde eingewechselt,
genau, kurz vor Ende. Genau, die beiden zum Spielpraxis sammeln dann bei der Oberliga. Und ich finde es auch interessant, dass dass da trotzdem so ein Selbstverständnis ist, habe ich so immer gedacht, so bei Benke und bei Golli vor allen Dingen.
Ja.
Die wirklich selten mit dieser mit der U23, mit der Toten trainieren. Und trotzdem sind da Abläufe drin, die so selbstverständlich ist. Ich meine, klar, Benke hat ja lange Zeit mit der Toten halt gespielt, ist ja eher die Saison zur ersten gestoßen, genau, ja. Rausgewachsen ist ein gutes Wort. Und Golli, der, würde ich mal tippen, vor der Saison eigentlich auch eher für die zweite eingeplant war, der aus der U19 gekommen ist, sich dann aber durch eine starke Vorbereitung bei der ersten halt so ein bisschen reingespielt hat und jetzt auch so ein Springer ist. Mal erste, mal zweite, ist halt jetzt noch, hat in Anfang der Saison wahrscheinlich auch durch die vielen Verletzten sich eher in die erste reingespielt. Aber jetzt mit Optionen ist das dann halt auch so eine Sache. Ja, dann, wenn du dann nur für oder hauptsächlich auf der Bank sitzt, dann ist es dann eigentlich besser, wenn du dann bei der zweiten deine Spielpraxis sammelst und damit deiner Qualität helfen kannst. Und ja.
Gut. Ich finde, das Gute ist ja, dass die U23-Spieler beides dürfen.
Mhm.
Also deswegen finde ich es eigentlich gerade bei Golli oder auch bei Klopper, Benke, dass die ihre Minuten in der ersten Mannschaft kriegen können und trotzdem ja auch ich sag mal, ihre Spielzeit dann in der zweiten Mannschaft, in der zweiten quasi sich holen können.
Genau.
Deswegen, das ist eigentlich eine super Kombination, dass wir ja so hochklassig jetzt spielen. Das ist eigentlich das, was wir ja zu Drittliga-Zeiten immer ein bisschen bemängelt haben, dass der Abstand zu groß ist.
Ja.
Jetzt ist er schon fast zu klein. Aber gut, zu klein geht nicht, aber ist eigentlich, wie gesagt, super für die Jungs.
Dass gerade für die ganz jungen Spieler, ja.
Ja, dass die da halt, ich sag mal, auf wirklichem, ohne das jetzt irgendwie chauvinistisch zu meinen, auf Männerniveau sich beweisen können. Gerade, wie gesagt, wenn man außer U19 kommt.
Erwachsenenniveau.
Und dann, Erwachsenenniveau, das trifft es besser, ja. Und dann halt langsam angeführt werden an die erste Elf. Ich meine, Golli hat das gezeigt, dass er das Niveau für die Regionalliga definitiv hat.
Mhm.
Einfach perfekt, wenn man das so
die Jungen müssen spielen.
Die Jungen genau so weiterentwickeln kann, so langsam ranführen kann auf dauerhaftes regional oder höheres Niveau.
Ja, genau. 14. Minute dann Daniel Benke hat nach Konter den Ball über außen nach vorne getragen. Hat dann den Ball ins kurze Eck ins Tor buxiert. Sah ein bisschen auch von unserer Position und auch in den Highlights, die U23 auf Instagram geteilt hat, dann auch nach einem kleinen Torwartfehler aus, weil eigentlich musst du, wenn der Ball wirklich aus etwas spitzerem Winkel kommt, musst du ja die kurze Ecke dicht machen. Aber dafür war die Entfernung von uns oder von der Kamera dann auch zum Tor zu weit, als dass man das jetzt genau beurteilen könnte. Aber Torwart machte keine sehr glückliche Figur, würde ich sagen. Deswegen, dann ging es mal mit 1:0 Führung, hat sich nicht so richtig angedeutet, weil, wie gesagt, eher so die erste Chance im Spiel. Wir hatten, glaube ich, noch Standards zu dem Zeitpunkt, aber die waren alle nicht gefährlich. Und von Atlas kam, war das genauso bis zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann haben sie halt das 1:1 zwei Minuten später gemacht. Wirklich ein sehr, sehr starker Pass durch unsere Abwehr. Und das müsste die 9 gewesen sein. Manzarei steht hier bei Kicker. Und die war wirklich, oder die Nummer 9, er war wirklich der beste Mann auf dem Platz, ja. Genau, spielerisch auch wohl, hat hier in dem Spiel auch wirklich ein sehr, sehr gutes gemacht, hatte auch durch das Geläuf, hatten wir dann mal Glück, dass er dann auch manchmal über den Ball getreten hat oder ein bisschen ins Stolpern gerät, ausgerutscht ist und so. Das war unser Glück, weil sonst hätte er in guter Position wahrscheinlich auch nochmal mehr Tore machen können, aber hier macht er das 1:1 klasse. Wirklich sehr, sehr frei macht er dann den Ausgleich und ja, hatte man sich schon gedacht, schade, wenn die Führung etwas länger gehalten hätte, wäre es schön gewesen, so, also dann ja. Hätte man vielleicht auch so, weil wenn so schnell ein Gegentor fällt, dann wechselt Momentum ja sofort wieder, dann kann ja sein, dass die sich in den rausspielen so ein bisschen, aber ja, war dann nicht so wirklich, weil insgesamt muss man sagen, war hat sich dann auch wieder so ein Spiel eingetrudelt, wie, ja, was dann auf Augenhöhe war. Atlas hatte zwar insgesamt auch durch viele Standards eher Zeit in unserer Hälfte, würde ich sagen, aber da wir das 2:1 relativ schnell nachgelegt haben, und auch mit einem wunderschönen Tor, das ist auch so ein Tor, was man gerne mal in irgendwelche Top-Wertungen
sich einrahmen könnte quasi.
Ja, richtig, genau. Kai Möllermann, das war in der 26. Minute, war mir gar nicht so bewusst, dass es doch noch so nah dran war.
Ja, das hatte ich auch 1-1. Also im Hinterkopf, das stimmt.
War wirklich, wirklich gut. Deswegen, ich hatte gedacht, dass da wirklich noch mehr Platz zwischen wäre, dass das dann halt wir uns ein bisschen aus Atlas, ja, Angriffen so ein bisschen befreit hatten, aber war dann nicht so, 10 Minuten halt Unterschied und wirklich stark. Also war so ein Angriff von Meppen, der dann schlecht oder der nicht verteidigt wurde, so richtig von Delmenhorst, also wirklich im Zweikampfverhalten konnte man da ein bisschen Mängel ausmachen, dass der Ball dann aber dann auch zu ihm gesprungen ist, war dann ein bisschen glücklich auch, aber wie er dann aus, keine Ahnung, 20 Metern, 25 Metern, das Ding, ja, und
25,
ja, also wirklich unter die Latte haut, ist ja immer so ein Ding, aber der hat wirklich die Unterlatte geküsst und ist dann ins Tor gegangen, also wirklich ein geiles Ding, erstes Saisontor, und wenn ich das, ich weiß nicht mehr genau, wo ich das jetzt gelesen, gehört oder so habe, aber sein erstes Tor für unsere U23 auch gemacht hat, wirklich stark. Also ja, so kann man einen Stand wo geben.
Ja, einfach wie ein Strich quasi ins kurze Eck unter die Latte. Also ins kurze Eck klingt jetzt auch ein bisschen falsch, weil so spitz war der Winkel, glaube ich, nicht.
Nee. Das war von der Strafraumgrenze ungefähr. Zentral.
Genau, ja.
Also nicht direkt an der Grenze, aber halt so die Position, meinte ich.
Ja.
Etwas weiter zurück, dann, wie gesagt, 25 Meter.
25 Meter so. Und dann, wie gesagt, trocken, einfach wie ein Strich unter die Latte gesetzt und völlig chancenlos. Also ja, auch ansatzlos. Also klasse. Also
ja,
wirklich perfekt getroffen. Und ja, da, also wenn man dem Tor beim ersten vielleicht ein bisschen Fragezeichen hinsetzen konnte, ob das jetzt haltbar war, der war es auf jeden Fall nicht.
Nee,
der
genau.
War vollkommen, ja, vollkommen unhaltbar.
Ja. Genau, und dann pendelte sich auch so ein Spiel ein, Atlas hat in der ersten Halbzeit es nicht geschafft, irgendwie den Ausgleich zu machen. Viele Chancen waren halt so im Ansatz, dann sahen vielversprechend aus, waren aber insgesamt schwach zu Ende gespielt, mal durch das Geläuf halt, dass es dann wirklich, durch der Boden war wirklich sehr, sehr tief und sehr rutschig und ja, alles etwas schwierig für Atlas, und dann gab es halt wirklich viele Chancen, die dann halt dann durch Ball wegspringen oder so dann halt gar nicht zustande gekommen sind. Deswegen ging es halt mit 2:1 in die Halbzeit. Nicht unverdient auf jeden Fall.
Ich würde auch sagen, dass wir tatsächlich noch ein bisschen Chancenplus noch hatten danach. Also dass wir ganz, ganz gut gedrückt hatten.
Ja. Ja. Ja, ist halt auch so, da konnte man dann halt sagen, jetzt können wir auch mit einer Führung im Rücken, ja,
ganz genau, ganz
auch
genau,
ein bisschen mehr auf
Umschaltmomente
stellen.
Ja, oder als das 2:1 dann fiel, war es ja aus dem Nichts, aber war, ja, ich sag mal, ein bisschen glücklich, aber dann mit Verlauf der Halbzeit hat man sich das immer mehr verdient, und ich würde sagen, dann war das 2:1 dann auf jeden Fall verdient, weil man hätte noch, ja, man hatte nicht wirklich richtig Riesenchancen, aber wie du schon sagst, durchs Geläuf oder auch durch kleinere Ungenauigkeiten, leichte, ich sag mal, Fehlentscheidungen, was so die, ja, ob jetzt Abschluss, wohin man gepasst hat, ob in den freien Raum oder zum Spieler, hat man so manchmal ein bisschen die falsche Entscheidung getroffen, aber man hatte sich auf jeden Fall dann verdient, und es war ja, verdient halt,
ja,
dass es mal mit 2:1 dann in die Halbzeit geht.
Ja, und man muss auch einfach sagen, Atlas Delmenhorst hat ein gutes Team. Man muss ja da halt auch immer dafür sorgen, dass man hinten sicher steht, dass man halt kein Risiko eingeht, weil man hat es ja beim 1:1 gemerkt, dass wenn man irgendwas anbietet, dann ist Atlas halt sofort da und drückt halt auf, ja, oder kann dann halt zum Abschluss kommen und zum Tor kommen, und wenn das passiert, dann wird das halt ungemütlich, und deswegen ist man mit 2:1 in die Kabine gegangen und hat sich das, hat sich das wohl verdient.
Tor. Man hat relativ klar auf Konter gespielt,
ja,
aber ich sag mal so, das, was Atlas dann angeboten hat, hat man zwar nicht perfekt ausgespielt, aber man hat, ja, ich sag mal, größere Chancen gehabt als Atlas dann am Ende, weil man halt auch sehr, sehr diszipliniert und gut verteidigt hat. Deswegen, wie gesagt, fand ich das 2:1 auf jeden Fall verdient.
Ja, finde ich auch. Gut, aus der Kabine kam Atlas dann wie die Feuerwehr, wie man so schön sagt. Also ja, die haben einen Druck aufgebaut, also da Boah, das war ja auch ein bisschen, also es gibt wirklich Parallelen zu unserem Spiel gegen Weiche Flensburg in diesem Spiel, muss man wirklich sagen, dass die da wirklich, wirklich massiv Druck ausgeübt haben und auch so, dass wir kaum Luft zum Atmen hatten. Die hatten dann auch Riesenchancen zu dem Zeitpunkt auf das 2:2, was, muss man einfach auch sagen, zum Teil Glück für uns war, aber auch was unser Teuter Joshua Hülsmann da rausgeholt hat, auch allererste Sahne. Und auch generell die Defensive stand halt sehr gut. Mal mussten wir uns aber halt auch ja dabei bedanken, dass der Ball halt dann an die Latte oder an den Pfosten ging, ans Aluminium. Aber insgesamt muss man sagen, in dieser Phase hätte Atlas sich den Ausgleich mehr als verdient gehabt.
Ja, das muss man leider so sagen.
Da kamen wir gar nicht ins Spiel, weil Atlas wirklich auch, die hatten auch Chancen dann über aus dem Spiel heraus, über Konter und alles. Das war wirklich, ja, muss man wirklich sagen, da haben wir einfach Glück gehabt.
Ja, da haben wir Glück gehabt. Da hat Atlas wirklich gezeigt, dass sie, ich sag mal, letztes Jahr noch Regionalliga gespielt haben.
Ja.
Dass sie halt ein wirklich gutes Team haben. Und ja, dass sowohl vielleicht die erste Halbzeit als auch, wenn ich jetzt die Tabelle sehe, dass sie vielleicht, ich sag mal, ein bisschen unter ihrem Niveau jetzt halt spielen, auch so ein bisschen vergleichbar mit Weiche vielleicht. Ja, da hätten sie sich den Treffer verdient gehabt. Und ja, um jetzt nochmal beim Vergleich mit Weiche zu bleiben, haben dann sich selber den Stecker gezogen durch ein Eigentor, das ähnlich wie das bei Weiche war, wenn man sich das, die Leute, die vielleicht das Spiel gegen Flensburg gesehen haben, wo auch relativ ohne Gegnerdruck der Ball ins eigene Tor gebracht wurde. Ähnliches hat Atlas uns dann auch geschenkt und damit ja so ein bisschen den Deckel drauf gemacht.
Ja, genau. Also das 3:1, genau, das war wirklich auch ohne Gegnerdruck wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Justin Schallock mit der Flanke in die Mitte und das 3:1 auch so ein bisschen, das war aber nicht unbedingt in die starke Phase von Weiche rein, sondern eher so,
ja, man hatte sich befreit.
Genau. Also man hat auch, ist mehr wieder auf Chancen gekommen. Es ging sehr, sehr viel über die Flügel, fand ich. Ja. Deswegen fand ich, war es schon, also es hat sich nicht wirklich angedeutet, nee, noch ein weiteres Tor. Das,
aber es
das
kam auch zumindest sagen, nicht so aus dem Nichts. Oder? Nicht völlig, völlig unverdient.
Ich glaube schon, dass Atlas so ein bisschen frustriert war, dass man dann wirklich immer am starken Joshua Hülsmann und am Aluminium gescheitert ist. Und da habe ich schon irgendwie gedacht, ja, dass deswegen halt so ein bisschen nachgelassen haben, vielleicht auch schon langsam, ja, wo die Kräfte werden, glaube ich, da noch nicht nachgelassen haben. Obwohl, ja, doch, 70. Minute auf dem Geläuf.
Ja, ich wollte gerade sagen,
gut, auf dem
Geläuf,
könnte schon sein, ja.
Ist das schon hart, glaube ich.
Ja, da hast du recht.
Ich meine, muss man ja auch sagen, sie mussten so ein bisschen das Spiel machen und sie, ja, ich sag mal, wir haben gut gestanden, auch wenn wir viel zugelassen haben, aber ich glaube schon, dass laufintensiver für Dem Horst
ja,
war.
Ja, ja, ja.
Und deswegen ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht ja sowohl vom Kopf als auch von ja, körperlich vielleicht so ein bisschen ja, es nachgelassen hat. Aus Sicht von Atlas.
Mhm. Genau.
Und damit war das die Messe eigentlich gelesen, muss man sagen. Ich meine, klar, es hätten auf beiden Seiten noch was fallen können. Aber ja, das 3:1 hat uns in dem Sinne die Sicherheit gegeben, ja, das einfach gut weiter weg zu verteidigen. Und ich glaube, hat Atlas auch so ein bisschen die Illusion genommen, dass man da vielleicht noch was holen konnte. Also zumindest ist da bei mir jetzt auf der Tribüne ja, so ein bisschen die Sorge, dass da vielleicht einer noch reinrutschen könnte, ja, abgefallen und konnte sich da eigentlich schon relativ sicher sein, dass das jetzt mit Punkten nach Hause geht, auf jeden Fall.
Ja, genau. Also wäre wahrscheinlich nochmal eng geworden, wenn wirklich ein Tor gefallen wäre, aber es stimmt schon.
Ja gut, das steht natürlich außer Frage, aber...
Das wäre dann der endgültige Vergleich zu Flensburg gewesen, aber ja, gut. Irgendwas musste dann doch anders sein, zum Glück. Es stimmt schon. Ab der 70. Minute, je länger es ging, desto frustrierter wurde Damon Horst und desto klarer wurde halt unser Sieg. Das ist schon richtig. Und ja, es war im Endeffekt auch verdient. Klar, ja, du hast natürlich wirklich Glück gehabt, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit da keinen gefangen zu haben. Aber wenn man das ausblendet, muss man schon sagen, vielleicht ein Tor zu hoch, ein 2-1, ein knapper Auswärtssieg wäre wahrscheinlich das gerechte Ergebnis gewesen. Aber so bleibt es dann halt beim 3-1 Auswärtssieg. Der vierte Sieg in Folge für unsere zweite, der zweite Auswärtssieg in Folge. Und man muss einfach sagen, wenn man sich die Tabelle jetzt mal so anguckt, vor allen Dingen, dass wir auswärts so stark sind, war mir gar nicht so bewusst. Wir sind auf Platz 4 der Auswärtstabelle. 3 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Also ist witzigerweise, man ist Vierter, hat aber noch ein negatives Verhältnis sozusagen. Ist ein bisschen komisch, aber naja, trotzdem 10 Punkte. Das ist schon sehr gut. Und in der Heimtabelle ist man Elfter mit 3 Siegen, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Das klingt eigentlich auch sehr gut, aber gut, man hat halt nur fünf Heimspiele. Und der BSV Rieden hat 7 Spiele und auswärts hat man dann 8 Spiele schon gemacht. Vielleicht verzerrt das also auch ein bisschen, wenn ich so gucke, dass halt wir noch locker überholt werden könnten von Rieden, von Hildesheim und von Kickers M natürlich, die gefühlt gar nicht mehr spielen, fast. Aber Kickers hat halt insgesamt noch ein paar Spiele weniger, können, glaube ich, auf den ersten Platz springen, genau, 2 Spiele weniger.
Und ja, aber muss man dann schon sagen, Bersenbrück. So im gesicherten Mittelfeld ist man hat ja
der Achter insgesamt,
vor 4 Spielen, als man diese leichte Negativphase hatte, bestand ja so ein bisschen die Gefahr, dass man auf dem Abstiegsplatz rutscht, hat dann gegen direkte Konkurrenten jeweils gewonnen.
Richtig, genau.
Und
in Bornreihe und Ramling, Elershausen, genau.
Genau, diese Erfolgserlebnisse hat man jetzt fortgeführt, halt, ich weiß gar nicht, gegen wen das letzte Spiel war, aber jetzt.
Zelle, Eintracht Zelle.
Ach genau, Zelle. Und jetzt mit, Spitzenteam ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit einem guten Gegner aus Delmenhorst hat man die auch so ein bisschen distanziert.
Ja.
Und hat sich jetzt auf jeden Fall im gesicherten Mittelfeld festgesetzt, würde ich sagen.
Atlas war, glaube ich, punktgleich mit uns, waren, glaube ich, ein Platz unter uns wegen dem etwas schlechteren Torverhältnis. Wir sind jetzt, haben jetzt 9 Punkte Vorsprung vom Nicht-Abstiegsplatz, von dem Abstiegsplatz und auch natürlich das bessere Torverhältnis dann in dem Fall. Und müssen jetzt.
Wenn ich die Tabelle jetzt richtig lese, müsste Atlas vor uns gewesen sein. Aber wir haben jetzt ein Tor mehr. Wir haben
2 Tore. Okay. Oder so rum, ja.
2 Tore gemacht. Aber gut, ist ja auch egal.
Ich meine, du hast natürlich recht.
Ja. Wir sind gesichert im Mittelfeld und. Logisch. Mehr konnte man sich nicht erhoffen am Anfang der Saison, dass man so gut dasteht. Ja. Einfach Wahnsinn. Das hat ja.
Vor allem unter den Voraussetzungen, muss man sich
immer sagen. Ja, genau, erstmal die Voraussetzungen und auch, ich meine, wir haben so ein bisschen mit einem Ohr, wir wurden gerade da rausgejagt aus dem Stadion quasi, konnte man noch so ein bisschen von der PK hören, wie auch Tobi quasi gesagt hat, dass da zum Teil halt noch Spieler dabei sind, die vor 3 Jahren noch siebte Liga gespielt haben.
Ja.
Dass sie jetzt so mitgewachsen sind mit den. Mit den Qualitäten, die ja die Gegner jetzt auch auf den Platz bringen, ist einfach schon Wahnsinn, dass man sich da jetzt so gut in der Oberliga halten kann und ja, ich meine, sich nicht nur gut halten kann, sondern dass man einfach vor keinem Gegner richtig Angst haben muss, dass man absolut konkurrenzfähig ist und das ja auch, wo du ja noch hinaus wolltest, dass man ja auch noch die besten nicht, aber einige Spieler halt auch an die erste Elf verloren hat. Oder auch die zumindest immer für mal den wieder.
Trainingsbetrieb
auch. Ja, so. Genau, Trainingsbetrieb. Ja. Das ist, das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch so ein bisschen das Wichtigste quasi, dass man da die, sich nicht komplett einstellen kann auf eine erste Elf, was den Trainingsbetrieb angeht, dass man da die Laufwege und alles, die Spielzüge einstudieren kann, sondern dass man da halt so ein bisschen getrennt halt ist und es trotzdem halt schafft, dass die Mannschaft so gut performt, ist einfach wirklich, wirklich Wahnsinn.
Ja, das muss man einfach immer noch wieder erwähnen, das ist halt einfach so, ja. Ja, negativ zu erwähnen ist, dass Martin Ramming-Friesen kein Tor geschossen hat, also die Torjägerkanone, so wie das nix, mein Freund, also das, da muss auch mal hier harte Kritik geübt werden.
Ja.
Nee, kleiner Spaß am Rande natürlich. Also wirklich, wirklich alles gut, was die Jungs da alle so wirklich machen. Das stimmt.
Ja, und umso besser. Ich meine, er hat auch ein, zwei gute Szenen gehabt.
Ja.
Offensiv auch, aber Ja, ich meine, die Tore, die wir gemacht haben, Benke, natürlich erstklassig. Oder auch nochmal der, wie gesagt, mit dem absoluten Sonntagsschuss, dass das Ding reinhämmert. Einfach
jo.
Super, wenn dann alle Jungs quasi in die Bresche springen.
Ja, genau.
Da blieb wirklich an dem Samstag wenig zu wünschen übrig.
Mhm.
Außer wettertechnisch.
Ja, das stimmt, wettertechnisch. Ja, hatte ich mal keine Regenjacke mit und dann pisst das da so. Wie sauer auch.
Ja,
ey,
ja.
Gut, kommen wir zu den Spieltags Awards.
Oha.
Ja, das ist jetzt natürlich wieder was, ne? Fange ich mal wieder an. Ich habe mir da auch jetzt, ist auch schwierig, so da jemanden wirklich rauszunehmen, der so krass rausgestochen hat, aber ich würde mich dann doch vielleicht für Joshua Hülsmann entscheiden, weil er uns in der Phase halt wirklich dann die Führung mit verteidigt hat und wirklich eine sehr gute Ruhe ausgestrahlt hat. Der konnte auch mit 3 Mann angelaufen werden, der hat den Ball eben noch einmal quergelegt und dann noch weitergepasst, also wirklich, wirklich stark. Ich bin ab und zu mal hat auch fast den Herzinfarkt gekriegt, aber Vino hat das immer mit seiner Ruhe gemacht und dann wirklich so den Spielaufbau eingeleitet. Das ist dann eine Sache, die dann auch erwähnen kann, neben einer guten Torhüterleistung. Aber ja, gerade in der zweiten Halbzeit fand ich es dann doch sehr, sehr stark, wie er dann den einen oder anderen Ball da rausgeholt hat. Und deswegen für mich Man of the Match, weil von den Feldspielern wüsste ich jetzt keinen so krass herauszuheben. Deswegen nehme ich ihn, weil er da wirklich in der Phase uns die Führung gerettet hat.
Ja, da kann ich nur drauf einstimmen. Und Hülsmann wäre auch mein Man of the Match tatsächlich.
Okay.
Ja. Mit der gleichen Begründung. Die Ruhe am Ball, mit dem er quasi mit versucht hat, die Spieler rauszulocken von Atlas und dann auf letzter Linie, auf allerletzter Linie den Ball quergelegt hat, dann auch den Ball wieder zurückbekommt und dann auch entweder den Spieler aussteigen lässt oder dann halt gezielt nach vorne spielt, also nicht nur nach vorne pölt.
Ja.
Das war neben den herausragenden Aktionen im Tor auch nochmal eine Erwähnung wert und deswegen ja für mich auch, ja klar, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber doch relativ eindeutig Man of the Match.
Ja, ja. Unsung Hero. Tut mir auch ein bisschen schwer. Ich würde mal Olli Holthaus nehmen. Weil.
Ist ja nicht, ey.
Wolltest du auch nehmen?
Ja.
Okay, wir müssen absprechen vorher. Das ist echt blöd. Gut, okay. Für uns beide Olli Holthaus, meine Begründung, weil ich fand, dass er sehr viele Aufgaben übernommen hat. Wir spielen ja 4-2-3-1 so in der Regel. Und Olli Holthaus ist einer, der dann auch als zweite Spitze reingeht, dann aber auch in der Defensive viel hilft und auch in diesem Spiel sehr, sehr auf die Knochen bekommen hat. Also der musste wirklich hart einstecken. Und war für mich überall und nirgends und hat ja alle möglichen Positionen ausgefüllt. Und deswegen so der von Ausputzer bis ja vorne für ein Tor hat es dann nicht gereicht. Aber dann
hat eine gute Chance, aber.
Ja, genau. Gut, dann geht er mal nicht rein. Und aber auch insgesamt sehr, sehr viel, wahrscheinlich sehr, sehr viele Ballkontakte. Ich kenne keine Statistiken logischerweise, aber immer, wenn irgendwas passiert ist, war Olli irgendwie immer da. Und deswegen von mir aus der Unsung Hero.
Ja, genau.
Und von dir aus
kann
auch,
ich, ja. Kann ich nichts hinzufügen, außer ja, dass er wirklich.
Ich glaube, er war auch der Mann mit dem schmutzigsten Trikot.
Ja, er war auf jeden Fall auch der Mann, der, wenn wir dann rausgespielt haben, halt immer einer der Spieler war, der ja quasi den Ball festmachen sollte und dann halt weitergeleitet hat, wenn wir dann gekontert haben. Und so, ja, für mich auch. An Sangibo.
Ja. Kommen wir zum Moment des Spiels. Ich denke mal, das ist etwas Negatives, was dann jetzt erwähnt werden muss, ja. Weil.
Achso, ja.
Habe ich am Anfang schon gesagt, dass es noch eine Szene gab, auf die wir dann auf die wir kommen müssen. Es waren ja relativ wenig Mapner da. Ich würde so sagen, um die 15 oder so. Aber trotzdem,
ne, ja.
Respekt an jeden Einzelnen. Also, das wollte ich jetzt auch gar nicht negativ sagen. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, es war halt. Es waren ein paar Mapner da und es gab keine Rivalität so zu Atlas Delmenhorst so richtig. Also man hat einfach Fußball geguckt.
Es waren mehr Polizisten bisschen, da als Mapner.
Richtig, ja. Genau. Und es gab auch keine Provokation oder so in Delmenhorst Richtung. Es gab natürlich ab und zu mal so Anfeuerungsrufe und einfach mal so ein bisschen, ja Anfeuerung halt, genau. Und dann gab es auch 2 Mapner, die ihre Fahnen aufgehangen haben. Und ein Mapner war wohl, wenn man das jetzt wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie jemand vom Betreuer der Toten selber, die bei jedem Spiel immer eine SV Meppen-Fahne aufhängt. Und diese Fahne wurde dann aus dem Block geklaut. Von wem? Keine, also ich habe auch nochmal nachgefragt nach dem Spiel dann, ob die Fahne wieder da ist, weil es gab dann in der Halbzeitpause noch große Aufruhr, weil ein, ich glaube halt, dass es ein Meppner war, dann wirklich sich sehr, sehr lautstark beschwert hat. Und dann gab es halt Polizeieinsatz. Polizei ist halt auf die Haupttribüne oder neben die Haupttribüne gerannt und so weiter. Was da jetzt genau passiert ist, keine Ahnung, war ja nicht bei uns halt. Und dann wurde wohl gesagt, dass da die Fahne geklaut wurde. Und das ist natürlich etwas, was mal so gar nicht geht. Vor allen Dingen halt auch, warum? Was soll der Scheiß? Das ist ja völliger, Fahnenklau ist ja sowieso absurd genug, dass man das macht. Und vor allen Dingen dann in so einem Spiel. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass man...
Ja, man hat ja
halt
keine
ein Derby ist und was sowas halt.
Es
und
selbst ja auch dann keine geht Rivalität eigentlich. Außer nee, halt, dass man jetzt eine Fanfreundschaft mit Emden hat. Wenn ja. Das schon als Grund reicht, sag mal, für Delmhorster, dass man halt irgendwie eine Rivalität dabei redet mit Meppen, keine ja. Ahnung, auf jeden Fall eine absolut asoziale Aktion.
Ja, richtig, genau. Und ja. mega assi, also von vorne bis hinten. Und das ist dann auch noch nicht mal. Quasi, dass dann jetzt auch noch die zweite so als Mannschaft trifft, weil der Betreuer, der das halt immer als Tradition immer auffängt, bei jedem Spiel, das ist ja nochmal doppelt ätzend auf jeden Fall. Und das muss ich auch sagen.
Na gut, das wussten die wahrscheinlich nicht.
Die wussten die natürlich nicht. Nee, das ist richtig. Aber
generell einfach.
Ja, einfach assi.
Assi, genau.
Ja, und deswegen, also Delmenhorst ja sowieso, also die haben gut supported, so will man es ja auch nicht sagen. Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass das noch in der Oberliga einer der besseren Supports ist, ja. War ein bisschen organisiert, waren nicht viele logischerweise, aber gut, aber man hat leider über Delmenhorst so viele negative Schlagzeilen so in letzter Zeit gelesen, auch wahrscheinlich auch durch das DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli, und dann ist das jetzt halt noch ein noch faderer Beigeschmack, den ich jetzt immer habe, wenn ich an Atlas Delmenhorst denke, und ja, das ist dann halt der negative, sehr, sehr negative Moment des Spieltags, also das ist halt etwas, was gar nicht geht, und ich bin mal gespannt, ob da die Fahne wieder auftaucht, gehe ich mal nicht von aus. Die kommen ja noch zu uns ins Stadion. Mal gucken, ob sie sich dann geil fühlen, wenn sie dann. Das ist ja auch immer so ein Ding, dass man so eine Fahne dann präsentiert irgendwie im Gästeblock, weil das wird ja wahrscheinlich auch ein Spiel sein, was wir im Emsland-Stadion spielen werden, weil Fantrennungen und so. Und ja, da bin ich dann mal gespannt und hoffe einfach mal, dass da nichts irgendwie passiert, so gewalttechnisch und so. Das kann man ja so immer nicht ausschließen, gerade wenn man dann so offen provoziert. Hoffe ich mal nicht, dass da irgendwie ein Echo kommt, dass da jetzt irgendwie das Spiel irgendwie beeinträchtigt wird durch
also ein Hochrisikospiel wird es wahrscheinlich werden.
Das kann man jetzt schon sagen, ja. Also da wird auch wieder viel Polizeiaufkommen sein. Und schauen wir mal. Ich hoffe einfach mal, dass nichts Schlimmes passiert. Ich hoffe, dass die Fahne wieder auftaucht, wovon nicht auszugehen ist. Aber vielleicht ist sie wieder aufgetaucht, keine Ahnung. Aber keine Ahnung. Ja. Wie es da jetzt weitergeht und was da passiert, weiß ich natürlich auch nicht. Ich hoffe einfach nur, dass ruhig bleibt, wenn Atlas zu uns kommt.
Ich nehme dann auch noch mal einen, der natürlich nicht vergleichbar ist vom Faktor wie dieser Fahnenklau, aber auch noch mal einen negativen Moment im Spiel war die Geldgewinnung von Atlas, die war erstmal jede Ecke von einem Sponsor per Stadionsprecher präsentieren, sondern auch jede Auswechslung, jeder Spieler wird bei der Auswechslung präsentiert von Firma oder XY.
Ja.
Was, ich sag mal, so eine Dreier-Auswechslung sehr, 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 sehr anstrengend gemacht hat.
Ja.
Ich bin sehr, sehr froh, dass das bei uns nicht so durchexerziert wird.
Ist wahrscheinlich also der Nachteil, so ein bisschen der Nachteil, wenn man keine Anzeigetafel hat, sondern nur diese Schildchen, was ich ja sehr sympathisch finde, muss ich sagen. Diese Anzeigetafel war cool. Aber
es hat das, wie gesagt, die Durchsagen sehr, sehr anstrengend gemacht. Und wie gesagt, dann auch bei jeder Ecke noch, diese Ecke wird präsentiert von.
Das war. Und dann geklärt und wieder Ecke, dann muss ich das wieder sagen. Also der Stadionsprecher hatte sehr, sehr viel zu tun, muss man wirklich sagen.
Er hat einen Vollzeitjob auf jeden Fall in dem Spiel.
Genau.
Wie gesagt, das hat es als zum Zuhören oder zum Zuschauen ist nochmal ein bisschen anstrengend gemacht, leider.
Jo.
Wie gesagt, nicht vergleichbar natürlich mit der Fahnenklau, einfach nur um nochmal einen zweiten Punkt als zu nennen, der halt auch ein bisschen nervig war neben Wetter und
richtig.
Ist also abgesehen vom Spiel kann man auf eine Fahrt nach Delmhorst eigentlich verzichten. Aber wie gesagt, das Spiel hat zum Glück entschädigt und die drei ja, Punkte waren es dann wert, dass man genau. hingefahren ist.
Ich habe, stimmt, ich habe auch vorhin von zwei Fahnen gesprochen, aber die andere Fahne wurde wohl wieder eingepackt und die hat er auf jeden Fall noch. Gut, dann kommen wir zum Spiel, zum letzten Spiel am Sonntag von unserer U20 von SV Meppen der Frauen in der Regionalliga Nord gegen den FC St. Pauli. SC St. Pauli 1, ganz genau. Auch ein Spiel, ja, wo wir, glaube ich, wir waren Vierter und St. Pauli Achter. Hatte man gedacht, die letzten Wochen waren ziemlich stark vom SV Meppen. Vor allen Dingen, dass ich glaube, die Heimspiele hatte man gewonnen, wenn ich das jetzt wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder nicht, stimmt, man hat zwei Auswärtsspiele, von denen hat man eins gewonnen. Oder drei Auswärtsspiele sogar, von denen hat man zwei gewonnen und eins verloren und das Heimspiel hat man auch gewonnen. Also insgesamt eigentlich eher eine gute Phase nach dem sehr, sehr schwierigen Saisonstart. Aber ja, gegen St. Pauli, muss man leider sagen, war es schwierig.
Ja.
Gerade die zweite Halbzeit war schon sehr desaströs quasi. Also da ist man hart unter die Räder gekommen. Da hat St. Pauli einem die Grenzen aufgezeigt. Die erste Halbzeit war noch, also ich würde sagen, bis zum Tor war das ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Kein sehr, sehr gutes Spiel, weil es war, ja, wenig Struktur im Spiel zu erkennen.
Man hat sich ein bisschen neutralisiert, beide Mannschaften auch. Also man hat wirklich, man hat selber auch, langsam rausgespielt oder ruhig versucht rauszuspielen, was aber, ja, ich sag mal, mit sehr, sehr viel Ballverlust zu tun,
Ja, ich sag mal, langer Ball nach vorne war quasi immer, Ball ist weg. Also es ist nie irgendwie, selbst wenn er mal nach außen jemand auf außen geschickt wurde, war er dann entweder zu weit oder ging jetzt aus und so. Das war halt alles ein bisschen, ja, schwierig. Also das muss man schon sagen. Insgesamt hatte der FC St. Pauli wohl etwas mehr Struktur im Spiel als wir. Aber für Torchancen generell hat es eigentlich dann nicht gereicht. Deswegen war es eher ein sehr sich neutralisierendes Spiel. Ja, deswegen, also das 1-0 war auch ein Fehler bei uns im Aufbau so ein bisschen, wo wir den Ball verloren haben und wo Pauli das dann wirklich sehr, sehr gut ausgespielt hat, zu Ende gespielt hat, über eine Flanke über außen in die Mitte und dann von innen Pfosten ans Tor.
Ja, wir waren quasi im Ballbesitz, haben den Ball quer gespielt und dann quasi Pauli dazu eingeladen, den Ball halt nach außen zu spielen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. Hat den Ball auch nicht wegbekommen. Also wir haben den Ball verloren, sind dann nochmal in den Zweikampf gegangen, haben ihn dann aber irgendwie nicht zu fassen bekommen sozusagen und dann auf außen gelegt, quer gelegt und dann ja ins lange Eck, dann an den Innenpfosten und dann rein. Ja, danach war St. Pauli auch deutlich besser im Spiel. Wir haben es dann auch nicht so richtig geschafft, ein Spiel auf Augenhöhe aufrechtzuerhalten. Da konnte man dann schon sehen, dass wir ein bisschen geschockt waren. So 5 bis 10 Minuten lang würde ich so ungefähr tippen. Dann hatten wir aber die beste Phase im Spiel, kurz vor der Halbzeit. Und da hatten wir dann auch die erste richtig gute Chance. Und das war ein Schuss aus 25 Metern, 20 Metern, so um den Dreh. Und der ging dann an die Latte leider.
Auf die Latte, ja.
Auf die Latte drauf, genau. Und mehr ist aber auch jetzt nicht rausgesprungen. Man ist trotzdem irgendwie mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen, hat sich gedacht, komm, es steht nur 0-1, wenn man jetzt die richtigen Worte findet und die richtige Reaktion auf dem Platz zeigt, dann kann man hier auf jeden Fall noch was Zählbares mitnehmen. Da bin ich auch noch davon ausgegangen, dass man noch 3 Punkte holen kann. Aber insgesamt.
Ja, auch weil Pauli einfach auch nicht so stark war, muss man ja dazu sagen. Ich meine, Pauli hat auch nicht kein gutes Spiel innerhalb der Halbzeit gezeigt. Haben halt die Einladung zum 1-0 angenommen und ich sag mal, so richtig große Chancen hatte Pauli auch nicht. Ein-, zweimal kontermäßig durchgekommen und aber auch nichts, was dann in einer wirklich großen Torchance resultierte.
Ja.
Also eigentlich konnte man zur Halbzeit noch davon ausgehen, wenn man, genau wie du schon sagst, wenn man jetzt gut aus der Halbzeit kommt, dann ist hier noch alles drin.
Aber ja. Hat nicht sollen sein. Man hat noch versucht, aus der Pause druckvoll rauszukommen. Das hat vielleicht ein paar Minuten funktioniert, aber auch nicht so, dass das in Chancen geendet ist. Man hat aber schon gemerkt, der Plan war auf jeden Fall, jetzt möglichst früh Druck aufzubauen und Chancen rauszuspielen, nicht abzuwarten. Was ja auch logisch ist, wenn du zurückliegst, aber da war man noch wirklich ein bisschen besser. Aber gerade nach dem 2-0 auch, da hat man schon gemerkt, es wird heute nichts.
Ja, leider ja.
Das muss man
sagen. Pauli ist auch dann immer, also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man halt so ein bisschen kopfloser wurde mit fortlaufendem Spiel und damals dann halt auch 2-0 stand, dass man einfach dann zu viel wollte vielleicht, aber ja, man hat es nicht geschafft, irgendwie strukturiert Angriffe zu fahren, sondern es war halt wirklich viel nach vorne gehauen, Ball war weg, dann also wenig, wo wir überhaupt mal ins gegnerische Drittel kamen.
Ja.
Da war wirklich
ja. Sankt Pauli übrigens, sonst gibt es nur böse Briefe.
Ja.
Ja, das ist so, also da muss man dann schon Sankt Pauli sagen, sonst gibt es Sankt Pauli-Fans, die das glaube ich nicht so gerne hören. Habe ich auch mal auf die schmerzhafte Weise gelernt. Also nicht, dass ich auf die Fresse bekommen habe oder so, aber das heißt das schon, hey, sag doch bitte Sankt Pauli, das ist doch denn schon. Okay. Nee, aber alles gut. Nee, aber stimmt schon. Das 2-0 war so ein bisschen auch, ich glaube, es war nach Ecke oder nach Freistoß oder so und gewuselt im Strafraum, dann kriegt man den Ball nicht weg und auf der Linie dann irgendwie nochmal geklärt und dann aber doch nicht und dann ging er doch irgendwie rein und ja, dann wurde es fortlaufend immer schlechter. Das 3-0 erst noch gut gehalten von unserer Torhüterin Carla Stenken. Noch mal kurz gucken, ob ich was Falsches erzähle. Carla Stenken, genau. Die insgesamt sehr, sehr, ja, schwierigen Tag hatte so. Also sie war jetzt nicht schlecht, kriegt aber 4 Dinger rein und waren allen 4 eigentlich unschuldig quasi.
Ich würde sagen, dass sie tatsächlich so ein bisschen vergleichbar mit Vino, dass sie halt auch noch so in dem Sinne ein
Spielaufbau
bisschen
her,
ja. Genau, am meisten Ruhe ausgestrahlt hat noch hinten, weil sie auch genau im Spielaufbau genauso ruhig halt war.
Ja, das
auch,
ja,
auch sogar zeitweise weit aus dem Strafraum raus den Spielaufbau noch so ein bisschen mit versucht hat anzukurbeln, also anspielbar war.
Ja.
Und dann, wenn, ja, ich sag mal, wenn die Innenverteidiger gedeckt waren, dann auch, ich sag mal, 3, 4, 5 Meter nach vorne gemacht hat, wenn sie den Platz halt hatte, um den Weg dann halt ins Mittelfeld zu überbrücken. Also, ja, wie du schon sagst, bei den Toren absolut, absolut unschuldig. Bisschen unglücklich halt, gerade bei dem ersten, bei dem zweiten meine ich, dass der, glaube ich, so ein bisschen unter ihr durchgeht, der dann auf der Linie gehalten wird quasi, aber dann muss nicht schaffen, den Ball dann einfach rauszupöllen, sondern versuchen, glaube ich, rauszuspielen und dann, ja, die St. Paulianerin dann ankommen und dann, ja, der Ball dann halt irgendwie reingeht. War auf der Gegenseite von uns so ein bisschen schwer zu erkennen.
Ja.
Aber ja, es war so ein bisschen ärgerlich und ja, schade einfach, dass man sich so ein bisschen selber dann ins Hintertreffen mitbringt und damit war der Drops dann halt auch leider
gelutscht. Ja, genau, man hatte, ich sag mal so, in der letzten Viertelstunde vielleicht so auch die beste Phase in der zweiten Halbzeit,
ja,
wo man wirklich auch,
würde ich sagen.
Ja, genau, da hat man wirklich auch ein paar Mal wirklich strukturierte Angriffe gefahren. Die wenigsten davon sind auch zwar aufs Tor gegangen oder manche gingen halt auch knapp daneben, aber so in Abschlüssen geendet. Aber da hat man schon ein bisschen erkannt, alles klar, da hätte, wenn das über 19 Minuten lang passiert wäre, dann hätte man da auf jeden Fall sich ein Tor verdient gehabt. So muss man sagen, 4-0 ist vielleicht ein Tor zu hoch.
Ja, auch 2.
Auch vielleicht 2, ja.
Aber Pauli war schon, also muss man einfach sagen, Pauli war das klar bessere Team und hat auch hochverdient gewonnen, leider einfach. Also das war, da waren wir eigentlich, muss man so leider sagen, waren wir absolut chancenlos in dem Spiel. Und
rückblickend dann auch, wenn man die erste Halbzeit mit reinnimmt, da war St. Pauli ein bisschen besser und den zweiten Halbzeit war die so klar besser. Also da muss man einfach sagen, dann hast du das mal, verlierst du halt so ein Ding. Ist auch wieder der SV Meppen in der Regionalliga Nord der Frauen, ist auch so ein bisschen hopp oder top. 4 Siege, 5 Niederlagen, -12 Tore. Also da kann man auch mal dann, ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger in der Regionalliga, wenn du da mal eine schlechte Trainingswoche hast oder keine gute, also keine, wo viel zusammenläuft und so, dann kannst du halt auch mal ein Spiel verlieren. Wir haben ja zum Beispiel auch 8-0 gegen Werder Bremen 2 verloren, die aber unter uns stehen, wo wir 5 Punkte Vorsprung haben. Aber das sind halt so Sachen, das kann schon sein. Du kannst aber auch ein sehr, sehr gutes Spiel haben. Ich habe ja das Spiel gegen Holstein Kiel gesehen, was wirklich über 19 Minuten wirklich sehr, sehr guter Fußball war, in einer Phase, wo ich sagen würde, dass unsere zweite deutlich besser spielt als unsere erste. Aber ja, dann kannst du jetzt auch mal gegen St. Pauli verlieren. Das passiert dann halt mal. muss man dann abhaken und weitermachen und das beim nächsten Mal besser machen. Aber sieht aktuell noch sehr gut aus. Man hat noch 7 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz, vor Holstein Kiel. Die letzten, also es ist eine 12er Liga. Und die letzten beiden steigen ab. Das ist aktuell Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig, die beide 5 Punkte haben. Und wir dann mit 12 Punkten stehen auf Platz 5 der Liga. In einem sehr, immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Vor allen Dingen, wenn man die schwierige Vorbereitung sich überlegt. Auch halt mit Abstieg der ersten Frauen und dann viele gute Spielerinnen, die hochgezogen wurden. Dann mit Verletzungen, die der sehr, sehr dünne Kader jetzt auch verkraften muss. Also da, ja, kann das halt mal passieren, so ein Ausrutscher. Aber wenn das halt ein Ausrutscher bleibt und man weiter gut, gute Phase weiter bestätigt eigentlich, die man die letzten Wochen hatte. Ich meine, jetzt hat man 2 Spiele verloren von den letzten 5, glaube ich.
Ja, man muss ja auch sagen, ich meine, okay, man hat von den 12 Toren, das waren jetzt quasi die Spiele gegen Bremen und gegen St. Pauli.
Ja.
Da hat man diese minus 12 Tore in 2 Spielen sich ja schon eingefangen quasi. Und gut. Und
man hat auch gegen Hennstedt-Ulzburg 5:0 verloren, die sind auf Platz 1 und ja, gegen Buntentor hat man auch 4 Tore gekriegt. Aber das sind halt auch alle Spitzenteams in der Regionalliga. Richtig, ich weiß nicht genau, ob man gegen Hannover schon gespielt hat, aber ja, das sind halt auch wenn du jetzt Fünfter bist, mit dem Aufstieg wirst du logischerweise nichts zu tun haben. Aber wenn du nicht absteigst, ist, glaube ich, in dieser Saison schon viel gewonnen, gerade weil es ein Umbruchsjahr für den ganzen Verein ist. Also
und ich denke, Frauen, da, Männer, alles. Also da hat man auch, man hat immer mal so leichte Geistesblitze durchblitzen sehen, die dann, wie gesagt, nicht konsequent zu Ende gespielt wurden, ja, aber wo man schon Potenzial in der Mannschaft gesehen hat, auf jeden Fall. Und ich denke auch,
stimmt, mit
dem Klassenerhalt,
Finja Sasse hat ein gutes Spiel gemacht insgesamt. Dann auch Aline Seyen, die ja in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, in der guten Phase lief halt viel über sie. Und da muss man schon sagen, ja, Qualität ist im Kader. Emma Gersemar hatte den Lattenschuss zum Beispiel. Also Hanna Klockers, die jetzt nicht so viel zeigen konnte, die auch zur Halbzeit ausgewechselt wurde, weil sie von den St. Paulianerinnen halt stillgelegt wurde sozusagen, dann kann das halt mal passieren, dass es dann nicht so gut läuft.
Ja. Und ich denke, mit dem Klassenhalt werden wir nichts.
Also, ja, wird nicht in Gefahr sein.
Ja,
genau. Ja, hoffe ich auch. Deswegen, also vor der Saison hatte ich schon ganz schlimme Befürchtungen, aber ich habe auch keine Vorbereitung gesehen, aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass wir dann, also gesehen das Spiel nicht, aber halt auf Fußball.de, da kann man ja die Ergebnisse sehen, dass das letzte Testspiel halt, glaube ich, 10:0 verloren gegangen ist gegen VfL Bochum. Und ja, ich glaube,
eine hohe Testspielniederlage ist ja jetzt erstmal was Positives für
das stimmt
für
natürlich, da hast du recht, ja. Das stimmt, das muss man auch so sehen. Aber ich glaube, das war halt glaube ich, ein Match 7 gegen 7, weil der Kader da halt noch nicht stand und das im letzten Testspiel schon hart. Und da muss man halt einfach sagen, was da jetzt ist, auch ähnlich hoch zu hängen wie bei der zweiten der Männer, auch wenn ich von den Frauen leider deutlich weniger gesehen habe, aber man kann halt wirklich nicht alles sehen, gerade wenn das die meisten Spiele halt immer zeitgleich sind zu denen der ersten Frauen, ist es halt schwierig. Da nimmt man halt mit, was man kriegen kann und kann nur das so ein bisschen beurteilen und den Rest.
Das finde ich tatsächlich auch, ohne das jetzt irgendwie zu wissen, was da im Hintergrund beim DFB abläuft, aber so ein bisschen assi auch. Ich meine, man ist ja als Spieler des Vereins ja auch, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne auch Fan. Und wenn ich jetzt, wenn ich Spieler von der zweiten wäre, dann würde ich doch auch die erste gerne sehen wollen.
Ja, stimmt.
Ich meine, dass man das dann so zeitgleich ansetzt und dann sagt, ja, ich meine, ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich will dann doch die erste Mannschaft sehen oder jetzt die zweite Mannschaft sehen, im umgekehrten Fall normalerweise.
Ja, aber DFB und NFV mit Rücksicht auf Fanbelange und Spielerbelange, das ist ja eigentlich ein Fremdwort, das geht ja so konträr durcheinander, wenn man jetzt an Holstein Kiel 2 die Ansetzung denkt, also
ja.
Das ist leider schwierig und ja, keine Ahnung, da ist halt DFB, Fußballmafia, DFB, Fußballmafia, NFV.
Ja, verstehe ich einfach noch nicht. Wie gesagt, das habe ich mich schon so oft gefragt, wo es dann halt vielleicht nur wo man dann auch schon mal gesehen hat, dass Spieler dann, also wenn wir im Stadion waren, dass dann Spieler gekommen sind, eine halbe Stunde zu spät oder eine Dreiviertelstunde, die dann halt gespielt haben. Und ich, aber warum macht man sowas? Warum lässt man die nicht, ich sag mal jetzt im gröberen ihre Idole, im kleineren Sinne halt gucken.
Ja.
Ich meine, einfach nur dumm. Oder auch Jugendspiele, dass die auch dann angesetzt waren, so, keine Ahnung, B-Jugend oder so, dass man das halt genau nicht schafft, dass man das Spiel halt gucken kann. Einfach nur dumm. Also, oder Fan und Spieler und Spielerinnen und freundlich einfach.
Ja, so ist es leider.
Aber gut.
Ja. Da können wir noch stundenlang drüber reden, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, glaube ich. Ja, Spieltagsreward für dieses Spiel lassen wir, weil wir ja nicht gewonnen haben. Da sind wir ja, einfach ganz konsequent.
Ich muss auch sagen, dazu hätte ich auch die Namen der Spielerin leider viel zu wenig parat.
Ich muss das auch immer nachgucken. Das, bei der zweiten war ich ja doch recht häufig, da geht es so langsam in Fleisch und Blut über. Bei den Männern stehen ja Gott sei Dank noch die Namen drauf. Das ist ja auch doch wirklich immer ein großer Vorteil. Ich sag's immer nur, so teuer kann ja ein Flock eines Trikots nicht sein. Schreibt da bitte die Namen drauf. Das würde es mir einfacher machen.
Ja, die St. Paulianerin, die hat einen Namen, das ja.
Ja, genau. Ich habe ja erstes Team. Ja. Also, genau. Deswegen, das ist eigentlich
sehr, sehr angenehm, was so, wenn man so, ich sag mal, so eine Kontinuität aufbauen will, was Leistungsfähigkeit angeht.
Ja.
Also, das würde uns oder euch, sag ich mal, dir im Speziellen jetzt, weil du am meisten Spiele von uns allen siehst, würde helfen, wenn man.
Ja, auch zum Beispiel bei der U19 und U17 auch nicht. Das finde ich halt auch ein bisschen blöd, aber naja, ist halt, wie es ist. Keine Ahnung, warum nicht, aber ich würde mal spontan auf Kosten tippen.
Ja, also aber das kann so ein Flock.
Ja, ein Flock kostet nichts. Deswegen, das spricht natürlich wieder dagegen, aber man kann fast immer alles mit Kosten begründen. Von daher wüsste ich nicht, warum nicht. Aber gut, ist egal. Das war's dann für heute. Die nächsten Spiele für unsere Männer waren
kurz gefasst für 3 Spiele.
Ja, finde ich auch, ne? Also wirklich, kurz, nicht mal eine kurze.
Kann man so wegsnacken quasi.
Ja, genau. Hat man schon zu Ende gehört, bevor man sich angeklickt hat. Also im Vergleich jetzt. Ja, die nächsten Spiele unseres Vereins sind jetzt am Sonntag, 14 Uhr, die Männer gegen Hannover 96. Ach Quatsch, Hannover 96. HSV ist zwar auch richtig, aber.
Ist ja auch, also ist quasi. Ah, nee. HSV, nicht Hannover, du hast ja
Hannover. Ja, ich habe Hannover gesagt. Wir müssen gegen Hamburg, genau, gegen den Hamburger SV2 am Sonntag um 14 Uhr, wird ja noch kurzfristig um einen Tag verlegt. Wieder wahrscheinlich wahrscheinlich nicht Willkür, wahrscheinlich spielt Hamburg 1 dann am Samstag und das will man da nicht.
Pauli.
Oder
St. Pauli. Die Angst.
Ja, man hat immer Angst. Vor Mappen-Fans muss man scheinbar immer Angst haben, weil die alle immer alles überall auseinandernehmen. Das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Nicht. Naja, ist halt einfach, ich raff's einfach nicht. Aber die Polizei hat auch, was sowas angeht, auch ein bisschen zu viel Macht, meiner Meinung nach. Aber gut, egal. Kann man auch stundenlang sich drüber auslassen. So, die zweite spielt, das ist natürlich dann ein Vorteil, dass es Samstag ist. Die zweite spielt nämlich dass es am Sonntag ist, weil die zweite spielt am Samstag zu Hause gegen Arminia Hannover.
Hannover. Vielleicht deswegen.
Nee, das andere ist ja Hamburg.
Achso, ja, scheiße.
Ja, habe ich dich durcheinander gebracht.
Hast du mich komplett durcheinander gebracht,
genau. Yes. Ja, Arminia Hannover, dann kann man das am Samstag gucken. Wieder ein Heimspiel, freue mich auch schon drauf. Und unsere erste Frauen spielt in Gütersloh oder gegen Gütersloh in Reda Wiedenbrück. Die spielen ja dann, glaube ich, dann also nicht in Gütersloh, aber halt irgendwo davor. Schade, wäre ich auch gerne hingefahren, aber geht da natürlich leider nicht. Und unsere zweiten Frauen spielen am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil Eintracht Braunschweig jetzt aktuell auf dem Abstiegsplatz ist. Und da kann man dann sich die Punkte zurückholen, genau. Ja, also und die Jugend spielt auch, die dritte spielt auch.
Halten wir fest, man kann die zweite eigentlich ein ganz gutes Wochenende dann für alle, die es sehr mit dem SV halten, weil man die, habe ich das jetzt richtig verstanden, man kann die zweite und die, also beide zweiten kann man anschauen und dann die anderen beiden im Stream? Oder war irgendwas
Also, ich gucke einfach nochmal. Am Samstag oder am Freitag spielt die B-Junioren gegen Hannover 2. Dann spielt auch die dritte in Amsen-Finn.
Okay, am Samstag?
Am Samstag spielt halt die zweite U23.
Um 14 Uhr, okay.
Um 14 Uhr, genau. Am Sonntag spielen die A-Junioren in Jena. Die B-Junioren spielen, oder die B-Junioren 2 spielen gegen unsere Freunde aus Kickers Emden. Die U20 spielt am Sonntag um 13 Uhr zu Hause gegen Braunschweig. Und die Frauen, unsere ersten Frauen, spielen um 14 Uhr gegen Gütersloh.
Okay, also doch
auswärts. Zeitgleich. Und bei Zeitgleich spielt, genau, spielen wir dann halt als Männer.
Ja, da muss
gegen
man
Hannover, Hamburg 2, jetzt habe ich auch wieder Hannover gesagt, meine Güte.
Muss man also im Doppelstream
Ja, das wird wieder anstrengend, ja, dann schauen. Muss man sich wieder für eins entscheiden, weil der Stream ist ja bei Magenta doch etwas besser mit Sport Total, aber trotzdem ist es im Stadion, ich kann mich da nicht auf beides konzentrieren, das ist alles zu anstrengend. Dafür kann ich das dann doch nicht.
Wirst du in Hamburg sein?
Ich werde in Hamburg sein, doch.
Ah, du bist in Hamburg, okay.
Ja, das ist eigentlich der Plan, ja.
Ja. Ja, ich meine, gut, das ist ja so ein bisschen der Vorteil, dass man über Magenta, finde ich zumindest, auch sehr, sehr schön Real Life schauen kann.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Und ja, dann. Ja, ich werde ja nicht da sein. Ich werde dann beide Spiele dann. Ich hoffe, dass mein erster außerhalb EU-Trip, hoffe ich mal, dass NordFV es irgendwie nicht noch geschafft hat, irgendwie einen Geoblock einzubauen.
Ja, das wäre jetzt ein Ja,
Und
stimmt.
dann mal schauen, was dann die Streams dann sagen. 14 Uhr ist für mich auf jeden Fall eine gute Zeit.
Abends.
Quasi Primetime 10 Uhr.
Ja, okay. Champions League quasi.
Champions League, ja, richtig.
Ja, mit den Worten entlassen wir euch dann in die Woche, in den Tag, in den Abend, was auch immer, wann auch immer ihr das hört. Und bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich bei dir, Lutz, für den Spaß hier aufgenommen zu haben. Und dann hören wir uns nächstes Wochenende wieder oder nach dem Wochenende wieder. Besser gesagt. Gut, dann ciao.
Ciao.